das Mikrofon an. Der Podcast für Gaming vom Beta-Gesang. Die Zukunft der Spiele, du kannst sie erzählen. Drück doch einfach Play. Für das Rumble Pack, Rumble Pack. Vom grünen Bier groß dran gesteckt. Rumble Pack, Rumble Pack. Die Lieblingsbastis sind jetzt back. Rumble Pack, Rumble Pack. Haben einen coolen Intro-Track. Rumble Pack, Rumble Pack. Julie und der Tim und Max.
Yeah. Na, ihr Bastis da draußen, hier sind sie wieder, die kompetentesten, schönsten und tollsten Menschen der Videospielindustrie. Und Tim ist auch dabei. Hallo, herzlich willkommen bei Rumblepack. Mit mir, Max Nikolas Maria von Nachtsheim, aber auch dem Hielscher.
Hallo.
Der Tim.
Das bin ich.
Und der Laschewski, der Julian, der andere.
Guten Tag.
Guten Tag. Wir waren längere Zeit nicht mehr zu dritt in dieser Sendung, weil das letzte Mal war ich draußen und habe einfach eine Stunde selber geredet, weil das die Zeit nicht zugelassen hat. Aber heute sind wir zum ersten Mal wieder hier und es kommt mir so lange her, es kommt mir so vor, als wäre es unfassbar lange her, muss ich sagen.
Auch.
Also irgendwie so gefühlt.
Ja, so ein bisschen wie so ein Bub-Lied, ne? So verdammt lang her.
Wow.
Das ist so deine
Region
wieder. Aber dass du das
kennst, das wundert mich voll. Das ist nicht auf dem Witcher 3 Soundtrack.
Wow, ich wollte den gleichen Witz machen.
Wow.
Man muss aber sagen, unsere Hörer waren sehr geduldig mit uns. Also wir haben eigentlich keine Meckereien gehört, so von wegen, ja, ihr faulen Schweine, bringt mir wieder eine Folge. Wir haben die ganze Zeit selber gedacht so, ah, scheiße, ist gerade momentan ein bisschen schwierig, eine Folge rauszubringen, aber wir müssen eigentlich, sonst die Leute drehen durch so, aber ihr seid ja mega lieb gewesen. Dankeschön dafür.
Das ist echt krass. Aber ich glaube, das liegt natürlich auch daran, dass der Content Output dieses Nukoversums, ich finde im Übrigen diesen Begriff Nukoversum, ne? Ich finde den so grauenvoll. Ich hasse das. Ich finde, das ist das Dümmste, was wir je gesagt haben und gemacht haben. Ich möchte, dass das abgeschafft wird. Ich hasse Nukoversum.
Weißt du, was ich noch schlimmer finde?
Gut, dass sich niemand da eine Website mit dem Namen gesichert hat, um alle Podcasts unter Dach und Fach zu bringen. Bin ich froh, dass das jetzt angebracht
wird. Wir können es auch machen, aber trotzdem, ich bin ja mit allem, was wir alle tun, so d'accord, aber ich finde es mega scheiße. Ich finde diesen Begriff, vor allem, weil einfach, das ist so wie Optic Records damals, weil du wusstest einfach so, das ist so ein Begriff, den Savage benutzt, oder Deluxe Records noch besser, wo schon der Name von Sammy Deluxe drin war, und es involviert immer so, ja, hier ist halt einer Chef und alle anderen sind so drunter, und das will ich halt nicht. Und wenn du nur sagst Nukoversum, dann steht halt Nukular so über dem Scheiß, und das ist halt so, das ist so,
das mag ich nicht. Was ich daran auch sehr krass finde, ist, dass ja Echo Fresh damals echt dachte, er hätte seine Jungs zur Optik geholt, ne?
Jetzt geht das
wieder
los.
Aber er hatte sein Label nicht ein Act auf Optik-Niveau.
Wow, Jules, was ist denn jetzt gerade los?
Jules wieder die einzige deutsche Hip-Hop-Sache, mit der er sich auskennt. Und gleich wird wieder hier das Urteil zitiert. Unfassbar.
Jules wieder on fire heute. Der Witcher 3 Soundtrack umfasst viel mehr, als ich wusste. aber ja, ansonsten, was wollte ich sagen? Wir haben ja halt so viel Output momentan. Es passiert ja irgendwie an allen Ecken und Enden so viel. Und Jogging Hazard ist ja auch jetzt noch unser Videoformat. Und dann hat der ganze Anytime macht viel und Autokino macht was. Und da dies.
Trailer-Schnack macht sehr viel, weil die jetzt auch mehr Leute haben. Find ich sehr gelungen, das neue Konzept. Also ich wollte eben noch sagen, was ich noch schlimmer finde als Nukoversum.
Ja.
Nukulame. Also das, nur den Namen, ne? Die Leute, also die Community, also ich liebe die Community und alles, was so passiert. Aber den Namen, ich meine, der bietet sich ja an, so, ich verstehe schon, warum der Name gewählt wurde. Ich verstehe auch, warum Nukoversum gewählt wurde, aber ich kann auch nachvollziehen, warum man das irgendwann scheiße findet.
Nukulame?
Hm?
Ja, oh ja, das ist.
wie Rumblepack wieder anfängt, so. Schießt in alle Richtungen, verträgt keine Kritik.
Nee, gegen wen schießen wir? Wir schießen ja eigentlich nur gegen uns selber.
Ja.
Also
ja,
das wir sind stimmt. Ja jetzt nicht so, dass es ist.
Privat auch.
Ey, unsere Fans heißen Bastis, Alter. So, das ist auch jetzt nicht gerade. Also, das ist jetzt auch nicht gerade, wo man sich so prahlt hinstellt und sagt, seht euch meinen Schmuck an. Das sind ja unsere Fans heißen Bastis.
Das war wieder diesen einen Einspieler, den ich glaube, das hast du in der WhatsApp-Gruppe mal gesagt, auch ganz früher, zur Anfangszeit von Rumblepack, dieses Sebastian Pastewka. Das ist ein YouTuber und seine Fans heißen Spastis. Ich liebe diesen Sound.
Naja, die Stimmung ist gut. Wie geht's euch denn, Timsen? Hast du ja erholt.
Ja, ich habe mich gut erholt. Ein bisschen traurig war, dass ich hatte einen Hund für kurze Zeit, war eigentlich länger geplant, aber wie das manchmal so ist, weil bei dir ist es ja auch, hat es nicht geklappt. Ein bisschen traurig, ja, ja. Möchte ich auch so abschließen.
2 von 3 Rumblepack-Mitglieder schaffen es nicht, sich einen Hund zu besorgen.
Ja, ein bisschen traurig. Aber sonst geht's mir gut. Also ich habe irgendwie viel gespielt. Persona 5 ist ja so ein Monsterspiel, da rede ich noch drüber. Hab aber auch ein bisschen das Wetter genossen, ein bisschen Sport gemacht. Und im Sportstudio ist mir wieder was passiert, Jungs. Und zwar, jetzt so eine ungewöhnliche Frage, wie zieht ihr eure Hose aus? Kurze Hosen, wie Boxershorts oder halt kurze Sporthosen?
Wie? Ja, nach oben über den Kopf, wie immer.
Ja, ich verstehe die Frage auch nicht hundertprozentig.
Nein, pass auf, ich führe es ja aus. Also, zieht ihr diese runter und steigt dann aus der Hose raus?
Oder?
Was macht ihr? Oder was macht ihr? Ja, ich will das nicht vorwegnehmen, weil ich mach's anders.
Ach so, ich dachte, es kommt noch ein Oder. Also ja, ich zieh die Buchse halt runter und...
Ich habe immer eine Schere dabei. Und
ich schneide mich da raus, weil sie mir ins Fett gebrannt ist. nee, im Wesentlichen einfach, ja, was du halt gesagt hast, das Oder kenne ich gerade noch nicht. Also ich ziehe mir die Hose hoffentlich wie ein ganz normaler Mensch runter.
Ja, vielleicht erkennt ihr euch selbst. Also ich mach's immer so, dass ich die kurze Hose so runterfallen lasse oder runterschmeiße so, runterfallen lasse und dann mit einer gekonnten Fußbewegung, die so nach oben kicke, so auf den Stuhl oder auf das Bett drauf oder je nachdem, auf
das Möbelstück. Achso, das mache ich tatsächlich auch, ja.
So, kommen wir der Sache näher.
Aber das ist ja schon einen Schritt weiter als ausziehen.
Entschuldigung, ich hab's falsch formuliert. Asche auf mein Haupt, war meine Schuld. Aber ihr versteht, was ich meine, so. Und das habe ich auch in der Umkleide gemacht, so. Und natürlich war neben mir ein Typ in meinem Alter, so, der sich gerade die Schuhe zugebunden hat. Und ich kick dieses Ding viel zu weit weg. Es schlittert über den Boden und es landet quasi auf seine Füße in sein Gesicht, weil er sich gerade die Schuhe zugebunden hat. Und die war halt so mega, also nach dem Sport ist halt die Hose halt nicht mehr so geil, ne? Wisst ihr ja selber. Das war mir so unangenehm.
Generell Zustand meiner Hosen.
Ich habe das ja tatsächlich sehr krass, warum auch immer, und ich weiß, es ist super unangenehm jetzt, und ich glaube, die Hörer werden auch sagen so, Jules, was geht denn bei dir? Ich habe das irgendwie immer nachdem, wenn ich einen Sport habe, dass ich immer so ganz kurz so dieses so, kennt, ich hoffe, ihr kennt das auch, ansonsten ist das jetzt richtig peinlich, aber ich dann ganz kurz so den Kram mir anschaue, sehe, dass der mega verschwitzt und so, und dann so kurz, ganz kurz so, und dann das erst wegpacke. Weil
ja, man muss sich ja versichern, ob man auch richtig schön stinkt.
Irgendwie so in die Richtung. Keine Ahnung, wo das herkommt. Das habe ich schon als Kind. Dass ich immer ganz kurz so dann so am Shirt ganz kurz so.
Oh, ja, doch, das mache ich aber auch.
Wie ein Puma.
Aber nicht, weil ich es geil finde, sondern einfach, das macht man halt einfach.
Ich finde aber nach dem Sport riecht man, ich mache ja auch in letzter Zeit so immer wieder auf dem Crosstrainer und so. Mhm. Und ich habe so einen ganz eigenartigen Geruch, wenn ich fertig bin. Also ich hab so, wenn du so intensiver Sport machst und dann so 50 Minuten auf diesem Ding stehst und irgendwie dann halt zu einer Folge OJ rumrennst, und dann komme ich so runter und dann sitze ich manchmal noch am Rechner und dann denke ich mir so, boah, du hast, was du stinken kannst. Also das ist der Wahnsinn so. Also was bei dir alles rauskommt aus den Poren, toll. Ich bin da manchmal richtig Fan.
Ich bin manchmal Fan von meinem Gestank. Geil.
Ey, die eigenen Gerüche sind ja auch cool.
Und dann, ich gehe auch öfters mit einem Kumpel von mir, der zusammen kann man sich ja besser motivieren und da hatte mein Kumpel letztens war am Gerät dran und da hat er aber wirklich dann auf einmal so ein Pflaster an der Schulter gehabt. Und ich so, ey, ich hoffe, dieses Pflaster gehört dir. Und er so, nein. Und dann habe ich noch so gedacht, ey, und hat er so abgezogen und dann habe ich gedacht, ey, wenn da jetzt so richtig Eiter und widerliches Blut und so drunter ist, so dann ist es die geilste oder ekligste Rumblepack-Geschichte oder eine der ekligsten, aber ich muss aber bei der Wahrheit bleiben, so war es leider nicht, aber es war schon unangenehm so.
Das gehört zu meinen absoluten Horrorvorstellungen sowas. Ich glaube, ich bin auch so jemand, der würde erstmal einen HIV-Test machen, wenn ich irgendwo ein Pflaster finde, was nicht mir gehört.
Ja, so Spritzen und Pflaster, also alles, was so Infektionen, das ist ja genau mein Ding. Bah.
Aber benutzte Kondome finde ich auch richtig, richtig, richtig schlimm. Also ich habe letztens irgendwo lag einfach ein benutztes Kondom auf der Straße und man war wirklich so, wow, warum ist es hier? Irgendwas will es? Und dann.
Da fällt mir was eine Geschichte, oder wolltest du noch was?
Nee, aber es ist einfach nur, es gibt halt einfach so Gegenstände, also Spritzen und Kondome finde ich, glaube ich, das.
Ja.
So ein Becken voller Spritzen und Kondome und dann noch benutzt und dann noch auslaufende Batterien rein. Also ich glaube, das wäre mein Endgegner so.
Ich finde nur lustig, dass wir mittlerweile bei Folge 46 angekommen sind und ich wette mit euch, keiner der Zuhörer dort draußen hat gerade, war in irgendeiner Form überrascht, dass nachdem Max von benutzten Kondomen gesprochen hat, dass Tim dann sagte, oh, da habe ich eine Geschichte zu.
Es tut mir leid.
Keiner weiß überrascht. Also kennt Tim, hau raus.
Kennt ihr noch diese in der Mickey Mouse gab's das, diese Zauberboxen. Das war so eine Box, so eine kleine Schachtel.
Das fängt schon sehr gut an.
Da hast du was reingepackt, da hast du es zugesteckt, ja, wieder aufgemacht und da war das dann weg in so einem Geheimfach halt drin. So. Und ich habe ja schon mal erzählt, wie ich mir mit meinem Kumpel damals in der 5. Klasse, wie wir uns dann heimlich Kondome gekauft haben, Automaten, das war ja so ein richtiger großer Act. So. Und dann hatten wir die aber ja nur rübergezogen und so. Und dann hatte ich halt aber Angst, dass sie im Mülleimer zu schmeißen, weil das könnte ja meine Mutter sehen oder so. Und dann habe ich das Ding, was ich mir über den Schwanz gezogen hatte, also es sah halt aus wie ein benutztes Kondom, also war nichts drin, so, ich habe nicht reingewichst oder so, damals konnte ich das noch nicht. Und dann, glaube ich jedenfalls. Und dann habe ich das in dieser Box versteckt, so. Und dann irgendwann mal haben wir, dann bin ich in ein anderes Zimmer gezogen und wir haben umgeräumt. Und meine Mama hat dieses Ding in der Hand gehabt, so. Diese Mickey Mouse Box. Und dann, oh, was ist das denn? Und ich so, dum, 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 dum. Mein Herz klopft so richtig stark. Ich meine, Max hat ja auch eine geile Kondomgeschichte, aber du kannst dir, glaube ich, vorstellen, wie das, oder ihr könnt euch vorstellen, wie das für mich war. Es war die Hölle so, und oh nein, hoffentlich macht sie dir nicht diesen Move mit dem Geheimfach, ne? Und natürlich macht sie den und dann sieht sie dieses Kondom und dann, ja, woher hast du das? Und warum ist das da drin und so? Und dann war ich so dumm, hab so gesagt, ja, das habe ich gefunden. Und sie, weil ich dachte, wow, als Kind, das wäre weniger schlimm, als ich habe mir mit einem Kumpel Kondome gekauft, weil wir neugierig waren, die über einen Pimmel gezogen. So. Natürlich ist es mega viel schlimmer, ein benutztes Kondom vor der Straße zu finden und das mit nach Hause zu tragen, in so einer Mickey Mouse Box zu verstecken. Aber in dem Alter war ich viel zu dumm dafür. Und dann meine Mutter hatte voll Panik, so wegen Infektionen und so. Woher hast du das und wo hast du es gefunden? Und das ist so unangenehm.
Um Himmels Willen, ey.
Boah. Aber da hab ich natürlich, weil ich das dann kapiert habe, habe ich dir dann die Wahrheit erzählt und dann war sie auch beruhigt, dass da kein fremder Schwanz drin war. Oh Gott.
Du hast so ein AIDS-Kondom mitgenommen in so einer Mickey-Maus-Box, auch wie, was da für Welten aufeinanderprallen.
Okay, es ufert aus.
Ein bisschen.
Nach Quatsch.
Tools, wie geht's dir?
Mir geht's auch ganz gut, danke dir. Also allen voran bin ich wieder krass in Diablo 3 drin. Ich weiß nicht, was es mit diesem Spiel ist, aber wirklich alle paar Monate sehe ich das auf der Festplatte oder auch gerne dann auf der Konsole, hole es raus und spiel's dann wirklich immer wieder mal für ein paar Tage oder Wochen. Ich mag dieses Prinzip da sehr mit den Saisons, falls das jemand von euch dort draußen kennt, dass man ja mit jeder Saison wirklich komplett von null startet und dann alles von vorne machen muss, Items finden muss und seine Charaktere aufwerten muss. Und das mag ich sehr gerne, weil es immer so ein paar Nuancen und marginale Änderungen hat. Aber ich möchte tatsächlich einen Laden empfehlen in Holland, und zwar in dem kleinen Städtchen Horst. Das ist, hat einen lustigen Namen.
Moment, was?
Horst?
Also auch so geschrieben?
Horst. Ja, genau, wie der Name Horst.
Wie das Adlernest.
Genau, und das ist ein Laden in Holland, der ist auf der Höhe von Venlo ungefähr, ich glaube, weiß ich nicht, 5 Kilometer davon entfernt. Ist so ein ganz kleines Städtchen, eventuell könnte man auch Dörfchen dazu sagen. Kommt so ein bisschen rüber, als sei es in der Zeit stehen geblieben, wie die Cafés da aussehen und die Ladenstraßen. Auf jeden Fall sehr cool da, sehr angenehm. Und da gibt's einen Laden, der heißt Old School Toys. Den habe ich zum ersten Mal letztes Jahr dort gesehen. Es kann gut sein, dass ich schon mal zu der Zeit dann darüber berichtet hatte. Das war aber damals, vor einem Jahr, war das ein ganz kleines Lädchen, das nur so Star Wars Spielzeug hatte, so alten Star Wars Kram.
Ja, ich erinnere mich.
Ja, und der Besitzer meint dann auch so, ja, er weiß halt nicht, wie lange das Ding hält und so ein Kram, und er ist halt großer Star Wars Fan und so weiter und so fort. Und hat dann über Facebook gesehen, dass er eben verkündet hatte, dass sie sich jetzt vergrößern konnten, weil eben der Laden so viel Anklang gefunden hat, und war da jetzt vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen nochmal, und das ist echt krass, also wirklich richtig schön eingerichtet, ist, ich behaupte mal, sind so 70, 80 Quadratmeter, also gar nicht so viel. Aber eben so ein recht großer Laden, und da haben sie da wirklich alles von Neckar stehen. Da haben sie Millionen Funko Pops, also auch die aus der Loot Crate aus, wie heißen sie, das Star Wars Ding,
Bounty.
Genau, dann Smugglers Bounty, dann die Marvel Collectors Corps, die DC Legion, da haben sie die alle stehen, auch alle für gute Preise, nicht irgendwie so, ja, da das aus der Smugglers Bounty ist, zum Beispiel diesen Hand auf Towntown, war, glaube ich, für 20 Euro, nicht wie so auf eBay für 50, 60 gehandelt wird, solche Sachen. Dann immer noch diesen ganzen Star Wars Kram, aber auch Diamond Select Toys von Ghostbusters bis Marvel bis überhin zu DC, dann Hot Toys, dann andere 1:6 Aufstellfiguren, dann auch sehr cool, leider nur sehr, sehr wenig, aber auch wirklich tatsächlich Old School Sachen, wie zum Beispiel original verpackte Ghostbusters, hier, da muss ich an dich denken, aber den hattest du ja eh, ich glaube den Ecto 2 oder sowas, der stand da rum, dann standen da original verpackte Dinos rum, einmal Earl und einmal, ich glaube Robbie hieß der Sohn. Und sowas
eben.
Du hast
Bilder geschickt. Warum schickst du eigentlich nicht die Bilder, die wichtig sind? Und warum erzählst du das bei einem Podcast, dass es das gibt? Ich piep den letzten Teil. Ich muss kurz nach Holland.
Alles raus. Kein Problem.
Auf jeden Fall gibt's da echt, echt schöne Sachen. Kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Insbesondere, weil der Laden auch sehr, man merkt, dass der Besitzer auch ein Herz für das Ganze hat, dass das nicht so eingerichtet ist, so nach dem Motto so, hier, kauf den Scheiß, so Reseller-mäßig oder so, oder halt so ein langweiliger Land, sondern ich merke gerade hier so auch so in Richtung Kuschelmuschel, würde ich sagen, einfach geht. Hat jetzt nicht diese ganz alten Sachen leider, auch wenn es der Name vermuten lässt, aber trotzdem wirklich einiges an sehr, sehr coolen Kram und ist auf jeden Fall immer, ich war jetzt zweimal da, aber war beide Male sehr angenehm da, aber direkt mit dem Typen dann gelabert über das Hobby und er hat auch gesagt, dass er wirklich kann jeden Kram bestellen aus Amerika und so. Ist alles sehr cool. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Schöner kleiner Laden und das Dörfchen, also Horst, ist auch wirklich echt cool, um da einfach mal einen Kaffee zu trinken oder einen Pannekuchen zu essen oder so.
Choking Hazard, ab nach Horst.
Ja, es ist schon alles hier gerade aufgeschrieben worden. Sehr gut. Bei mir ist alles gut. Ich habe ja schon in dem einen oder anderen Podcast erzählt, dass ich umziehe. Deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen, also ich fange jetzt gerade an, das alles zu organisieren und habe vor allem mir eine Sache zur Aufgabe gemacht, weil natürlich irgendwie sich über die Jahre wahnsinnig viel Zeug angehäuft hat, zu sagen, ich verkaufe einfach viel und habe halt viel Zeug raussortiert und mache das die letzten Tage über diverse Facebook-Gruppen und sonst irgendwas. Haben jetzt auch den Nerdy Turdy Yard Sale angelegt, das ist so eine Gruppe, wo man halt auch irgendwie Privatzeug verkaufen kann und so, wo man halt da nicht diese ganzen Spurks, die es hat. Und es ist so krass, ne, weil ich nutze verschiedene Plattformen, ich nutze einfach meine Reichweite und denke mir so, okay, du kannst halt einen Flohmarkt Instagram-Account machen und verkauf dann da zum Beispiel Sachen, wo halt einfach Sachen, Leute mich anschreiben können, sagen so, ich habe da Bock drauf und so. Und wie da das Niveau ist, und dann habe ich auch Sachen auf Spock gestellt. Weil einfach mal zu gucken und einfach mal wirklich, und das ist wirklich das Niveau zwischen dem, was wir in unserem Umfeld haben, wie sie da miteinander reden, das ist beispiellos, weil halt einfach so teilweise so, ja, ich gebe dir für das so und so viel und denkst dir so viel wollte ich dafür gar nicht haben. Und dann musst du erstmal, also entweder musst du dann halt erstmal moralisch abwägen, ja, kann ich jetzt noch sagen ja oder sage ich dann nee, eigentlich wollte ich weniger dafür. Die zweite Sache ist dann, bei eBay Kleinanzeigen geht's tatsächlich, also da kommt zwar immer mal, ist das letzter Preis, und bei Spock immer Arschlöcher, also einfach durch die Bank weg Arschlöcher. Es ist unfassbar, das ist so krass, so ich stelle, also auch einfach rechtschreibmäßig so ich hatte irgendwie ein FIFA, glaube ich. Es war ein FIFA 15 oder sowas. Habe ich online gestellt, weil das irgendwo mal dabei war. Und ich habe es dann einfach, okay, alles klar, raus damit. Brauche ich nicht mehr. Ist das für 3DS? Das ist doch offensichtlich nicht für den 3DS. ist Fußball 3DS? Fragezeichen. Man ist so, was Fußball 3DS? Alter, guckst du mal hin? So, das ist Xbox One. So. Ist Fußball 3DS. Und so, nur so. Und wir unterhalten uns wieder nur auf diesem Niveau die ganze Zeit. Es kommen die ganze Zeit so unverschämte Preisvorschläge. Ich gebe dir 5 für alles. Sonst irgendwas. Kein Hallo, kein Tschüss. Rechtschreibung völlig, also schon lange weg. So, schon vor langer Zeit mit einem Köfferchen verabschiedet, mit dem Hut und hat gesagt, tschüss, geh raus. Also es ist einfach Wahnsinn. Aber ist total flohmarktig. Fernab davon und tut auch ganz gut, weil, also, ich habe zum Beispiel gesagt, ich misste meine komplette CD-Sammlung aus und damit meine ich wirklich die komplette. So, das gleiche gilt auch größtenteils für meine Plattensammlung und auch für meine DVD-Sammlung, weil das halt alles Sachen sind. Man will sich ja auch bei so einem Umzug von ein paar Sachen verabschieden und so ein bisschen ausmisten und das mache ich gerade tatsächlich sehr, sehr gern und das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Aber ansonsten...
Die Metal Gear Solid PS4 aus dem Keller, bleibt die oder kommt die mit?
Die kommt natürlich mit, hör auf, dumme Fragen zu stellen. Und auf jeden Fall kommt noch, war natürlich auch, ist ja viel konsumiert worden die letzten Tage. Das jetzt würden einige denken, Drogen. Nein, natürlich keine Drogen. Es war gestern die Star Wars Celebration, die hat der Jules wahrscheinlich auch fleißig verfolgt.
Natürlich.
wo viele Panels waren, viel von Warwick Davis moderiert, was ich sehr, sehr schön fand, weil der halt einfach wahnsinnig witzig ist. Ah, und dann irgendwann gab es halt das große Highlight mit Josh Gad, der dann natürlich die Episode 8 den Stab empfangen hat, mit Mark Hamill, mit Boyega, mit Daisy Ridley,
Daisy Ridley, richtig.
Und noch viele andere Leute so. Und dann gab es natürlich auch das erste Plakat, oder nicht das erste Plakat, aber eines, was ich, also ich fand das Plakat fast geiler als den Teaser. Das Plakat finde ich so krass geil vom Design.
Ich aber auch das Poster.
Also beim Design war ich wirklich, ja. Und das Ding ist halt, ich musste halt zum, weil ja Karfreitag war, musste ich zum Osteressen mit meiner Mom fahren, mit der war ich verabredet. Und wir waren um 6 Uhr verabredet. Dumme Uhrzeit. Weil natürlich ungefähr absehbar der Trailer ungefähr war so abzusehen, dass er um 10 vor 6 dann im Stream gezeigt wird, der Teaser-Trailer. Und da habe ich jedoch die erste 40 Minuten geguckt und bin dann aber übergangs, also wirklich so Handy angemacht und direkt so, dass beide Bildschirme liefen weiter raus, sodass ich halt keine Sekunde verpasst. Und dann wirklich, als dann hieß es so, okay, wir haben einen Teaser, halt rechts rangefahren und den im Auto geguckt. Und war also wirklich so... So, das sind, wenn man so Zusammenfassungen sieht von Leuten, wie sie bestimmte Momente erlebt haben, saß ich halt einfach in Rembrücken auf so einem kleinen Parkplatz vor der Sparkasse und habe auf meinem Handy den Teaser-Trailer geguckt, von meinen Fettfingern verschmierten Display, was mich krass genervt hat, weil der Trailer teilweise sehr dunkel ist. Und es war ja so ein gemischte Gefühle. Viele haben gesagt, ja, das gleiche Gefühl wie Episode 7 hat das jetzt nicht bei mir ausgelöst. Aber das kann's natürlich auch gar nicht. Also weil einfach Episode 7, das kam damals mit so einem, mit Ach und Krach. Und es war mir eigentlich klar, dass das 8 in keinster Weise auslöst. Und ich fand das auch gar nicht so schlecht, dass es so wenig war. Also dass man halt so nur so Sachen angeschnitten sieht und halt auch jetzt noch nicht so viel Fakten um die Ohren gehauen bekommt. Ich fand den jetzt nicht weltbewegend, aber ich fand den halt auch auf gar keinen Fall so scheiße, sondern ich fand den halt einfach so, ey, schön, dass es jetzt langsam losgeht mit dem Thema so. Und diese Celebration war halt auch generell ein schönes Geschenk. Wie hast du den Teaser erlebt, Jules?
Ich mochte ihn tatsächlich sehr. Also das liegt aber, glaube ich, allen voran daran, dass ich ja ein großer Liebhaber von Luke Skywalker bin. Also ich bin ja wirklich mit Star Wars groß geworden und habe am liebsten nur Kelly Ritter gesehen. Einfach Luke Skywalker habe ich immer abgefeiert, war immer so für mich so dieses so, wenn man quasi als Kind Star Wars gespielt hat, ich wollte immer Luke Skywalker sein. Und dementsprechend mochte ich den Trailer sehr. Ich stimme schon zu, es ist nicht dieses unfassbar geile, weltenbewegende, der jetzt ganz viel gezeigt hat und bei dem man jetzt irgendwie sagen könnte, ja, das ist wie Episode 7 oder das ist wie das Imperium schlägt zurück oder so. Aber das muss es ja auch gar nicht sein. Und was aber auch, finde ich, das sehr schön an diesen Trailern von Star Wars immer ist, sie verraten dir eigentlich gar nichts. Du kriegst Bildfetzen, das war auch schon bei Episode 7 so, und konntest von da dann immer raten, was passiert. Anders als zum Beispiel ganz blöder Vergleich, aber der neue Trailer zum Transformers-Film, da ist einfach der ganze Film drin. So, du weißt, du wirst von hinten bis vorne wissen, was da passiert, aber es ist eben Transformers-Film.
Ich habe noch gar nicht
gesehen. Ist jetzt nicht so schwierig. Nein, aber weißt du, was ich meine? Von daher weiß ich das sehr zu schätzen.
Ja, klar.
Gerade in der heutigen Zeit, dass so dieser Teaser, wir sehen zwar Luke, dann sehen wir nochmal Luke und Rey auf Achao und wie sie da eben trainiert, aber wir sehen halt quasi nichts, was wir nicht erwartet hätten, aber trotzdem ausreichend ist, dass man wirklich so das Gefühl hat, jetzt müssen diese 8 Monate unbedingt ganz schnell rumgehen, damit wir diesen Film sehen können. Und das mag ich sehr gerne.
Ja, ich fand's auch krass, dass sie zum Beispiel, also dass Kylo einfach nur wirklich Adam Driver wirklich nur, keine Ahnung, eine Sekunde zu sehen ist, dass BB-8 und Poe Dameron eigentlich nur eine Sekunde zu sehen ist. Ich fand diese, man fragt sich ja dann auch immer, was verbirgt sich hinter dieser Szene, zum Beispiel mit diesen, ja, fast schon Podrennern-mäßigen, die diesen roten Rauch hinter sich herziehen.
Stimmt, ich war offensichtlich auch an einen Podrenner erinnert, ja.
So, weil er dann so auf den Boden kracht und so, und man ist so, boah, krass, was
das fand, ist das fand ja ich cool ja und sehr so. Geil, weil du ja im Hintergrund siehst du ja die Ad-Ads. Ganz weiter hinten. Also ich kann mir vorstellen, dass das wirklich so eventuell, dass das nicht das Imperium, dass die erste Ordnung da diesen Planeten eventuell angreifen, jetzt die Einheimischen das verteidigen oder so, das sind halt deren Schiffe und später kommt auch der Widerstand dazu und sowas.
Man sieht wirklich AT-80s?
Hm? Nein, Ad-Ad.
Das finde ich mal aufgefallen. Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-Ad- mega hyped, aber ich fand diese Convention, also dieses ganze Celebration-Ding halt auch echt geil. So, ich habe auch die ganzen, gestern noch das Panel geguckt mit Hayden Christensen, der ja auch da war, und mit Harrison Ford und dann noch hier der Dings, der den, wie heißt denn der, Dermot,
dieser Ein der McDermott, Dings gespielt hat, der Imperator, meinst du?
Ja, genau, den Imperator gespielt, die waren ja zusammen da.
Ja.
Und ich habe mich tatsächlich, ich bin ja kein großer Hayden Christensen-Fan, also zumindest Episode 2 hasse ich den, in Episode 3 geht er. Aber ich habe mich trotzdem gefreut, ihn zu sehen. Er ist auch einfach irgendwie in den 10 Jahren kein Deut älter geworden, habe ich das Gefühl.
Ging mir genauso.
Aber ich habe mal eine Frage. Ist Billy Dee Williams blind? Weil der saß so da.
Ich hatte das Gefühl, dass er einfach keinen Bock auf die ganze Chose hatte. Das war so mein Eindruck von ihm.
Also er hat halt einfach völlig, völlig apathisch da rumgeguckt so, und Anthony Daniels super charmant halt, so wie immer, wenn Anthony Daniels irgendwo auftritt, und Mark Hamill nimmt eh jede Bühne für sich ein und so, aber Billy Dee Williams, unfassbar fett geworden.
Also das ist ja auch was immer nur Männer sagen.
Ja, der Maul. Aber Billy Dee Williams, einfach so diese super krasse Unmotivation, die da saß, und dieses auch keines Blickes irgendjemandem gewürdigt, so Anthony Daniels redet und er guckt einfach nicht hin, so, also er guckt einfach woanders hin, der war so völlig, also entweder ist er sehr alt und so ein bisschen senil, oder er ist einfach, hat gar auf nichts mehr Bock. So.
Also ich würde tatsächlich auf Zweiteres tippen, denn zumindest so, weißt du, die letzten Auftritte, zum Beispiel Modern Family, kam er eigentlich noch halbwegs gut rüber. Aber ich hatte auch wirklich genau denselben Eindruck, dass er da saß und einfach nur so, ich muss hier sitzen, weil ich Lando fucking Calrissian bin.
Ja, das ist so ein bisschen undankbar. Ich meine, klar, ich glaube, dass diesen ganzen Leuten, Harrison Ford wirkt ja auch immer leicht genervt, wenn er von Han Solo spricht, aber er ist halt einfach noch, er ist halt Harrison Ford, weißt du, so, er ist halt einfach ein krasser Typ und er ist krass witzig und er ist auch irgendwie geil gealtert und
ja, das stimmt.
Der hat halt immer noch so unfassbar viel Charisma. Aber bei Billy Dee Williams, dachte ich echt so, ich musste dann echt googeln, ob der erblindet ist. Weil der halt auch so, also ich kenne das nur von meinem Stiefopa noch, so Gott hab ihn selig, der Wolfgang. Der hat auch immer genauso in die Räume geguckt, so wie Billy Dee Williams, weil er es nicht gecheckt hat, wo er hingucken muss oder was er mit seinem Kopf zu machen hat. Und so war es halt da auch. Also es war einfach so.
Weiß ich nicht, ist er wirklich jetzt in dem Alter, wo er langsam anfängt, weil, ne, das alles nicht mehr so gut, so die kognitiven Fähigkeiten ein bisschen nachlassen. Kann er tatsächlich sein.
Ja, aber er wirkte so unsympathisch leider. Es war so leider ein bisschen schon, so, ja. Boah, ey, dann komm da lieber nicht hin, weißt du? Und der Dings, der den Chewbacca spielt, wie heißt der nochmal?
Peter Mayhew.
So, der sieht halt einfach aus wie so ein netter, aber auch schon so ein bisschen versoffener Typ. Also, du hast einfach so, da saßen einfach sehr viele alte Männer auf der Bühne, so, aber Anthony Daniels schlägt sich da halt noch am besten, so. Jetzt von den drei, die dann da.
Ich finde ihn so unsympathisch.
Findest du?
Ich kann den nicht leiden, ey. Ich habe auch schon mal mitbekommen, wie er den R2-D2-Darsteller, wie hieß er noch?
Kenny Baker,
wie er den immer behandelt hat und so. Und weiß nicht, ich mag den gar nicht. Ich kaufe ihm das nicht ab. Er ist charmant, ja, aber ich sehe da so, manchmal ist es aber auch unbegründet. Manchmal mag man jemanden nicht einfach, da kann man es gar nicht genau sagen, warum, oder ist es auch unbegründet. Vielleicht ist er auch der netteste Mensch der Welt, aber irgendwie sehe ich da was ich gar nicht mag. Keine Ahnung.
Ja, er hat auch nicht so einen guten Ruf. Also ich habe auch schon oft gelesen, dass er ziemlich arrogant sein soll.
Ja, wollte ich gerade sagen, also das kommt nicht von ungefähr, Tim. Du bist da tatsächlich nicht alleine. Also wirklich die Mehrheit auch von Star Wars-Jüngern können mit Anthony Daniels nichts anfangen.
Krass. Blöd, dass er in jedem Film bisher mitgespielt hat.
Ja, der einzige, ne, ja, Darsteller.
Einzige, der in jedem Star Wars mitgespielt hat. Deswegen hat man ja noch so ganz schnell in Dings reingeschrieben, in Rogue One, sonst hätte er da ja gar keine Verwendung gehabt. Wir waren letzte Woche bei Choking Hazard. Heute kommt ja Folge 2 online. Wenn ihr diese Folge hört, ist sie schon da. Und wir dann schon drehen für die dritte, waren bei Thomas Nelson. Das ist dieser Cosplayer von Ghostbusters, der schon mal uns letztes Jahr die Props gestellt hat. Dieses Mal waren wir bei ihm in Hildesheim zu Hause und haben ihn besucht. Und haben uns, der Typ hat einen Verbannungscontainer im Keller, es ist so verrückt einfach. Gibt es einen sehr lustigen Sketch, wo versucht Dominik sein Leergut drin zu entsorgen. Auf jeden Fall haben wir bei dem gedreht und er hat so eine ganze Fotowand mit Stars, die er getroffen hat. Also der hat sie oben, die haben auch abgefilmt und es ist total krass. Weil er halt auch, also zum Beispiel hat er auch diesen kleinen Dicken aus Eis am Stiel, der inzwischen einfach 1000 Jahre alt ist, mit dem hat er Fotos, hat auch mit, ich glaube sogar Billy Dee Williams war auch dabei, Ernie Hudson war dabei von Ghostbusters, Dan Aykroyd war dabei und viele, also wirklich tausende von Promis von irgendwelchen Cons und so und er immer im Ghostbusters und sehr viele Bilder mit David Hasselhoff, was ich sehr gefeiert habe und vor allem weil er sich immer dann als Figuren halt aus aus Knight Rider cosplayt und sich dann eben David Hasselhoff stellt, meistens immer als den Bösewicht. Und darunter auch ein Bild mit William Shatner. Und dann gucken wir so dieses Shatner-Bild an und wir so, boah, krass, William Shatner. Und dann sagt er, das ist der größte Wichser, den ich in meinem ganzen Leben getroffen habe. Das ist der unsympathischste, schlecht gelaunteste, größte Pisser. Weil er hatte irgendwie, wollte ihn fragen, ob er das Protonpäckchen hält. Und hat er gesagt, ich fass deinen Müll nicht an und so. War sehr lustig. Also hat er irgendwie sich da so gegen verweigert. Keine Ahnung. Kann er sich eins zu eins wiedergeben. Will jetzt William Shatner keine falschen Worte im Mund legen. Es war sehr lustig. Aber ich glaube, William Shatner macht ja auch selber da kein Hehl draus, dass er arrogant ist. So. Deswegen war das sehr lustig. Ja. Ja, und das mache ich so.
Max, kennst du eigentlich, fiel mir jetzt nämlich gerade ein, wollte ich hier schon vor Tagen dich mal fragen, kennst du Pop Culture Quest? Von und mit Mark Hamill?
Nee.
Musst du dir unbedingt anschauen. Und zwar kriegst du die auf iTunes zum Beispiel, die erste Staffel, kostet dann 9,99. Finde ich voll okay dafür. Folgen gehen ungefähr 15 Minuten bis 20 Minuten. Und in Folge 1 besucht er zum Beispiel die DC Archives, beziehungsweise auch halt die DC Headquarters und ne, zeigten die ganzen alten Comics und Kram und Kostüme und was weiß ich. Und es geht halt so weiter. Und jede Folge hat halt ein eigenes Thema. Erinnert tatsächlich, finde ich, auch ein bisschen an Choking Hazard, weil er dann auch teilweise altes Spielzeug zeigt. Und ein Ding, was dir vielleicht auch sehr gut gefallen würde, er besucht dann auch in einer Folge einen Schuhsammler, einen Sneakersammler, der einfach die größte Schuhsammlung auf der Welt hat. Der hat irgendwie, weiß ich nicht, 50.000 Schuhe oder sowas. Und hat sich dafür eine eigene Lagerhalle angemietet. Musst du dir anschauen, wird dir 1000%ig sehr gut gefallen.
Lass mich raten, ist bestimmt ein Rapper.
Nee, ist tatsächlich nicht. Das ist irgendwie, ist auch keine bekannte Persönlichkeit oder sowas. Der Typ hat einfach irgendwann gemerkt, dass er Schuh total geil findet. Und ist dann immer zu diesen Outlet-Sales gegangen von Nike, von Adidas und so ein Kram und hat die da wohl für ein Apfel und ein Ei bekommen und dann hat er dann gemerkt, so, okay, ich habe den Schuh irgendwie, er hat auch ein Beispiel dann, irgendeinen Jordan-Schuh, den er für $50 bekommen hat in diesem Outlet und hat dann gesehen, dass er dafür im Internet $1,000 bekommen kann. Und so hat er sich das dann immer mehr aufgebaut, hat dann quasi immer ne, so ein bisschen Reseller-Schwein-mäßig, aber im Wesentlichen, um seine Sammlung aufzustocken, nicht um sich zu bereichern, hat dann quasi ne, 30 Paare davon gekauft und 25 verkauft und sich davon 50 Paare gekauft und so weiter und so fort. Also eigentlich sehr smart gemacht. Ist auf jeden Fall wirklich eine sehr, sehr schöne Serie und halt so, geht halt ein bisschen um Sammelkram, aber in allen Regionen. Geht dann auch teilweise um Autos, halt aus diesem ganzen, also das Batmobil bis hin zu auch hier Kit und so ein Kram. Und das alles wirklich mit und von Mark Hamill. Und der macht das wirklich sehr sympathisch. Und du merkst auch, dass er auch so eine krasse Leidenschaft für dieses ganze Sammelthema hat. Gibt natürlich auch eine Star-Wars-Folge, in dem er dann die seltensten Star-Wars-Kenner Figürchen sucht, was auch super cool gemacht ist. Kann ich nur empfehlen, also dir ganz besonders und den Leuten draußen auch, Pop Culture Quest heißt das Ganze, ist von Mark Hamill, ist mit Mark Hamill, wirklich sehr, sehr schön gemacht.
Ich zitiere mal eine unserer iTunes-Rezensionen. 3 Sterne. Eine schlechte Entwicklung. Früher ging es noch um Videospiele, jetzt gibt es immer eine unerträgliche erste halbe Stunde.
Ja, macht ja nichts.
Nö, wir finden es gut.
Ist Mark Hamill eigentlich nicht der Typ gewesen, der damals den Deal hatte, dass er jedes Mal von jedem Star Wars...
ja genau, da redet er auch in Pop Culture Quest drüber. Das ist tatsächlich der Fall. Das Ding ist nur, also er sagt er auch, obwohl er selber Sammler ist, dass es aber auch irgendwie, also dass er auch wirklich, als er schon von klein an Sammler war, dass er dadurch, dass er selber bei Star Wars dabei war, dass er da nie so diesen Drang hatte, diesen Kram wirklich zu sammeln und sich hinzustellen. Stattdessen hat er einfach alles, was er bisher bekommen hat, schenkt er immer seinen Kindern und die packen das eigentlich in Regel immer aus.
Okay. Ja, gut, ich glaube, wenn man da selber beteiligt ist, es gibt ja auch Leute, die sammeln Nerdy Turdy Gang Klamotten. Ich habe fast keine zu Hause. Also das
ja,
ist
ja
halt
genau. Ich denke, das ist wirklich das große Ding einfach dahinter. Ja.
Krasser Typ. Ja, gucke ich mir an. Aber tatsächlich habe ich bei Mark Hamill manchmal das Problem, was der Tim mit Anthony Daniels hat. Echt? Ich mag Mark Hamill. Ich finde Mark Hamill, also der nimmt halt auch gestern wieder dann auch bei Episode 8 Panel dann hochkam, der nimmt jede Bühne ein und so. Aber manchmal wirkt er so ein bisschen aufgesetzt. Also der ist halt immer so sehr dieses so, ja, aber was Mark Hamill halt hoch anrechnen muss, ist halt natürlich gerade auch für dich als Batman-Fan, ist halt dieses ganze Synchro-Thema und dass der halt so, also der lebt ja seinen Scheiß schon krass so und der steckt halt auch, der hat halt schon Ahnung von diesem Nerd-Ding so. Aber ich glaube trotzdem, ich glaube, es ist eine wahnsinnige Bürde, Luke Skywalker zu sein und generell Figur zu sein. Harrison Ford hat kann das sich wenigstens noch auf 3 Dinge aufteilen. Er kann sagen, ja, ich bin Indiana Jones, bin aber auch Han Solo, ja, ich war auch Blade Runner. Aber bei anderen Leuten so, die so, Mark Hamill ist einfach Luke Skywalker und klar, das kann dich auch Stimmer treffen, du kannst auch Jimbo der Kuchenficker sein aus dem Rank bei. Das ist ein richtig scheiß Ruf dein Leben lang so. Aber weißt du, ich glaube, dass das auch einen mürbe macht und dass Mark Hamill das cool gelöst hat, indem er sich halt A, natürlich so, also er hat sich, der, wenn man jetzt sagt, so was ist er noch, wenn er nicht das ist, wenn er nicht Skywalker ist, dann sagen halt, kommt erstmal lange nichts und dann irgendwann sagen sie, ja, das ist der beste Joker.
Ja.
So, das ist ja schon was wert, so finde ich, wenn du der beste Joker bist.
Der beste Joker nach Jared Leto.
Ja, nach Jared Leto. Entschuldigung, den hatten wir vergessen. Aber weißt du, er kommt irgendwo hin auf solche Conventions. Ich habe den damals, glaube ich, bei der Episode 7 Premiere oder sowas habe ich den gesehen. Und wenn er dann so vor die Kamera kam, so, hey, ja, bla, und merkst du, er ist ein krasser Showman. Aber manchmal wäre bei ihm so ein bisschen weniger mehr, fände ich. Er ist manchmal so ein bisschen
ich verstehe
so
schon, gestern wieder hochkommt,
sowas. Das, wenn Leute so aufgesetzt sind, habe ich immer das Gefühl, so, die sind im wahren Leben wahrscheinlich richtig scheiße. Aber ich weiß nicht, das ist.
Ich glaube viel eher bei ihm, ich glaube, er ist unfassbar dankbar für das Ganze. Und dadurch, dass er es aber jetzt auch schon 40 Jahre macht und immer bei diesen Conventions abhängt, dass er einfach so sein Trott mittlerweile drin hat, so sein Standardding, wo er genau weiß, ja, was ankommt. Und ich glaube, das ist das Problem dabei. Aber wenn du zum Beispiel Pop Culture Quest anschaust, bin ich mal gespannt, wie du nach,
ja, ich gucke das unbedingt, denkst. Allein schon, weil ich ihn gern sehen will, wie er das macht.
Denn ich finde, er kommt da krass sehr down to earth rüber und eben auch sehr dankbar und eigentlich sehr so, ja, auch einfach jemand, der halt ein nerdiger Sammler ist, der einfach das krasse Glück hatte, in dem größten Nerd-Geschehen aller Zeiten Teil zu sein davon, so.
Ja, und auch einfach eine der wichtigsten Figuren der Popkultur, so.
Na gut, das kommt
dazu. Verrückt. Ja, unfassbar. Ist krass, ey. Na gut. Von meiner Seite aus, ja, haben wir jetzt sehr viel darüber gequatscht. Und können gerne zum eigentlichen Thema dieses Podcasts gehen. Gaming. Es ist früher, aber es ist, ich habe es letztens schon getwittert, eine Zeit der großen Spiele. Ihr habt in der letzten Ausgabe haben wir ja schon ein paar Sachen besprochen. Nier Automata wurde besprochen. Oder auch Zelda Breath of the Wild, was wahrscheinlich so der größte Titel des Frühlings ist. Aber zwei andere Titel, Mass Effect wurde ja schon angedeutet, oder auch Persona 5 sind gerade vor kurzem erschienen. Darüber werden wir heute reden und noch viele kleinere Spiele. Retro ist ein Thema. Yooka-Laylee fällt in die Retro-Sparte, weil es die N64-Ära der Tribut zollen soll. Thimbleweed Park ist da, was die ganze Point-and-Click-Adventure-Geschichte wieder aufleben lässt und so weiter und so fort. Außerdem gibt's auch Bayonetta ist wieder da und das ist einfach Retro, so Anfang, kleines Retro in dem Sinne, weil Bayonetta einfach jetzt für den PC erschienen ist nach 7 Jahren, 8 Jahren.
Ja.
Weiß nicht mehr. Und da werden wir gleich drüber reden und den Anfang macht Julian mit Thimbleweed Park.
Jawohl, und zwar habe ich mich auf dieses Spiel sehr gefreut, denn meine ganze Zock Affinität fing damals mit den LucasArts-Spielen tatsächlich an. Also Monkey Island, das war eines meiner ersten Games, was ich gespielt habe, mit 4, 5 Jahren, zusammen mit meinem Vater noch, da ich halt zu der Zeit noch nicht wirklich lesen konnte. Aber trotzdem das super klasse fand, halt Guybrush Threepwood in Monkey Island einfach über den Bildschirm huschen zu können und dann zum Beispiel auf diese Planke zu treten, damit die Möwe wegfliegt und schnell den Fisch einsammeln zu können, den man in den Topf packen muss, um daraus eine Suppe zu kochen und so weiter und so fort. Und ja, dementsprechend habe ich mich sehr auf Thimbleweed Park gefreut, weil es nicht nur von den Original, also von Ron Gilbert unter anderem ist und anderen Menschen, die eben an Monkey Island gearbeitet haben, sondern auch tatsächlich einfach auf diese neuen Konventionen in Anführungszeichen scheißt. Also das ist jetzt kein Walking Dead Point, also kein Telltale Point and Click draus geworden. Das hat nicht irgendeine neue kunterbunte Grafik, sondern wirklich die alte Pixelgrafik von damals, bei der ich jetzt gerade noch differenzieren möchte, ist jetzt nicht wieder dieses typische Indie-Ding, das ist jetzt nicht dieses, ja, wir haben das genommen, weil das Geld spart und wir total tolle Pixel aneinander rein können, sondern eben wirklich an diese ganz alten 8-Bit-LucasArts-Adventure erinnern soll, wie zum Beispiel Maniac Mansion. Und auch das habe ich dann damals gespielt, noch heutzutage nochmal, es kam der Tag des Tentakels, ich glaube letztes Jahr in der Remastered-Variante raus, da war dann auch wieder Maniac Mansion dabei, auch sehr schöne Spiele. Und auf jeden Fall habe ich mich auf dieses Ding krass gefreut, und wurde auch nicht enttäuscht. Also es ist von Anfang an schlägt es in diese alte Sparte mit diesem alten unschuldigen, teilweise sehr, sehr abstrusen Humor, den es, glaube ich, in der Form heutzutage auch gar nicht mehr gibt. Ich glaube, das ist so ein Humorrelikt der alten Zeit, der in der Form gar keine Anwendung mehr findet. Was ich aber wirklich sehr schön finde. Also, dass die Prämisse des Spiels ist, dass wir zwei Detektive, beziehungsweise nicht Detektive, wie heißt es denn?
Ermittler?
Ich glaube, ein FBI und Entschuldigung?
Ermittler?
Ja, genau, Ermittler, danke dir. Genau, Ermittler war das Wort, ja. Dass wir zwei Ermittler haben, die eben für verschiedene Investigationsbüros arbeiten und eben ein Mord stattfindet in diesem kleinen Dörfchen Thimbleweed Park. Das hat irgendwie 80 Einwohner. Und in dem Fall muss man jetzt eben untersuchen, indem man massenweise Items einsammelt, die miteinander kombiniert, wirklich wie dieses der alten Schule und einfach nicht weiterkam, dass man einfach 30 Sachen im Inventar hat, miteinander anfing zu kombinieren, auch wenn es komplett keinen Sinn ergeben hat, von wegen irgendwie kombiniere Seife mit Korkenzieher und so ein Kram. Und am Ende des Tages kam dann irgendwas dabei rum, wo man dachte, ah cool, das kann man bestimmt hier und da anwenden. Und die beiden gehen eben durch dieses Thimbleweed Park und man erfährt immer mehr über dieses komische kleine Dörfchen, Städtchen, wie auch immer, trifft dabei auf ganz komische Charaktere, wie zum Beispiel die Plumber Brothers, das einfach zwei Schwestern sind, die im Taubenkostüm rumrennen und eben die Klempner in diesem Dörfchen sind. Mit dem muss man zum Beispiel auch später ein Werkzeug bringen, damit man im Weg weitergehen kann. Dann viel später eröffnen sich noch neue Wege und auch neue Charaktere kommen ins Spiel hinzu, die man spielen kann, zwischen denen man die ganze Zeit dann wechseln kann. Die müssen dann auch miteinander, untereinander interagieren, sich Items gegenseitig zuschieben, damit man eben weiterkommen kann.
Also quasi so, wie es damals war. Also es hätte auch damals rauskommen können, das Spiel.
Im Prinzip. Ja, genau, das ist das, worauf ich hinaus will. Das ist wirklich ein Spiel, es hätte einfach Anfang der 90er bzw. Ende der 80er rauskommen können. Das ist also wirklich ganz im Stile von Maniac Mansion oder zum Beispiel Monkey Island 1. Tatsächlich. Ja, ich denke dementsprechend, so viel mehr gibt's da gar nicht zu sagen. Man kann sich aussuchen, ob man eine leichte Variante der Rätsel haben möchte, wenn man nicht so viel Zeit hat, wenn man nicht so viel Rätsel möchte, oder eine schwere Variante. Beides tatsächlich sehr cool. Ich gestehe, ich habe die Casual-Variante genommen, habe danach mal in die schwierigere Variante reingeschaut. Da wird wirklich noch mal eine ganze Riege mehr an Items und mehr an versperrten Wegen und oder Möglichkeiten, Charakteren zu reden, bis die einem das sagen, was man hören möchte. Das Einzige, was ich wirklich ein bisschen schade fand, ist, dass es tatsächlich nie über dieses Thimbleweed Park hinausgeht. Wenn man Monkey Island ja tatsächlich auf der Suche nach der namensgebenden Insel war, da dort eben der Schatz Big Whoop versteckt ist und von einer Stadt zum Piratenschiff, zu einem Vergnügungspark und da und dahin kommt, hat man hier wirklich nur diesen einen Schauplatz mit insgesamt 5 Charakteren, die man dann das über den gesamten Spielverlauf spielen kann und kommt da nicht raus. Also man hat dann noch ein Hotel und eine Villa später und das war es eigentlich auch. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Also klar, das Ding ist, das Spiel kostet 20 Euro, es ist über Kickstarter finanziert und soll auch tatsächlich, oder denke ich zumindest, sollte jetzt kein riesengroßes Adventure wie damals sein, sondern eher so in diese Kerbe schlagen und so eine kleine Erinnerung daran sein. Hätte es aber trotzdem cooler gefunden, hätte man das noch mehr ausgeschlachtet. Aber wer weiß, vielleicht kommt davon noch mal ein zweiter Teil. Wer auf jeden Fall Bock auf so Rätselkram hat und eben entweder so wie ich damit groß geworden ist oder sowas auch gerne mag, unbedingt anschauen. Wer aber auch, wie gesagt, auf Rätselkram steht oder Telltale-Spiele mag oder auch allgemein diesen Point-and-Click-Ding was abgewinnen kann, unbedingt sich holen. Es ist wirklich ein sehr schöner Humor, es macht sehr viel Spaß, es ist komplett vertont, anders als eben die Spiele damals. Das war einfach technisch nicht möglich. Hier ist es aber der Fall. Und ich habe es auf jeden Fall ziemlich krass abgefeiert, mochte es sehr. Auch das Ende war sehr cool gemacht, da das eines dieser typischen Ende waren, wo man erstmal 30.000 verschiedene Items miteinander kombinieren und gucken und ausprobieren musste, bis man überhaupt darauf kam, was man machen sollte. Dementsprechend, Thimbleweed Park lohnt sich.
Ich beneide dich ja, dass du, also ich bin auch damit aufgewachsen, habe das geliebt früher, aber das Genre funktioniert für mich gar nicht mehr, außer Telltale. Ich liebe die Telltale-Spiele, aber es funktioniert einfach nicht mehr. Also es ist für mich wirklich tot. Ich sehe da keinen Reiz mehr. Aber schade, ich glaube, ich verpasse da was, weil das früher habe ich das, wie gesagt, geliebt. Also ich habe die gleichen Erfahrungen mit.
Also insbesondere, wenn du es geliebt Island hast, denke ich auch. Ja.
Ja, das ist wirklich schade, aber es ist halt einfach so. Aber ich scheine nicht der Einzige zu sein, sonst wäre das ja nicht auch wieder so ein Kickstarter-Ding. So, ansonsten gibt es ja kaum jemanden, der, also keine großen Publisher, die dem ganzen Genre eine Chance geben. Aber cool, dass es halt sowas wie Kickstarter gibt, dass Leute, die darauf noch Bock haben, eine Chance bekommen, das auch zu kriegen. Durch die ganzen Legenden, die immer noch da draußen sind, alt sind und aber keinen Publisher finden.
Also ich fand es überraschend, ich habe jetzt die erste Stunde gespielt, aber ich fand es überraschend spaßig und gut gemacht. Also ich war so, weil ich hatte ja letztes Jahr das Problem mit dem In meinem Leben gab es kein Day of the Tentacle. Das war halt einfach, ich hatte keinen PC und das Einzige, was wir damals gespielt haben, war Monkey Island. Und Day of the Tentacle hat mich ja überhaupt nicht gekriegt letztes Jahr. Und die gleiche Angst hatte ich bei Thimbleweed Park, aber die haben es dann doch geschafft, dem Spiel so eine Dynamik zu geben, dass man halt da besser sich reinfindet und dass es mehr Spaß macht. Und die Vertonung macht natürlich auch viel aus und so, aber da sind gute Gags drin und so. Das hat guten Humor, sehr schön, fein, kein untenrum Humor. Macht Spaß. Also es fand bis jetzt auch gut, aber ich habe es noch nicht fertig gespielt. Kommen wir zum nächsten Spiel, was ich kurz abhandeln möchte, und zwar Styx Shards of Darkness. Das ist der Nachfolger vom Styx. Das ist 2014, glaube ich, erschienen. Oder 15. Für verschiedene Konsolen und auch den PC. Und Styx Shards of Darkness ist der Nachfolger. Und war damals eine kleine, aber nicht unbeliebter Titel und gab es dann auch mal bei PlayStation Plus umsonst und bei Xbox One Games with Gold gab es das umsonst. Und jetzt ist der Nachfolger erschienen im März und dreht sich um so einen kleinen hässlichen grünen Goblin, den Styx. Und der ist so ein kleiner Gnom, der sich hauptsächlich, also das Spiel ist komplett hardcore auf Schleichen ausgelegt und auf sich Tricks einfallen lassen und Kronleuchter auf andere Leute runterfallen lassen und es gibt eigentlich keine wirkliche Offensive, weil wenn man in den Kampf geht mit seinen Gegnern, dann ist man relativ schnell tot. Und das Ganze erstreckt sich halt auf 10 Missionen. Ihr spielt Styx und müsst halt immer an den Levelpunkt kommen und halt immer eine Aufgabe lösen. Dabei geht's in irgendwelche Kellerverliese, dabei geht's in irgendwelche offenen Siedlungen. Manchmal ist es hell, manchmal ist es dunkel. Die ersten Missionen sind eher sehr dunkel angelegt. Und da müsst ihr euch halt durchschleichen. Und dafür gibt's natürlich dann auch noch einen Skilltree, den man dann halt nach jeder Mission aufwerten kann und verschiedenste Möglichkeiten, jemanden zu töten. Man kann zum Beispiel Essen vergiften, also das funktioniert ganz wunderbar, dass man halt irgendwie Gift auf die Äpfel streut. Man gibt auch ein paar Waffen, die man finden kann, die man dann einsetzen kann. Man kann Waffen selber bauen im Spiel, beziehungsweise kleine Hilfsmittel, wie zum Beispiel Pfeile, die Gegner betäuben und ausschalten. Glasflaschen kann man finden, die man halt wegschmeißt. Also die ganzen typischen Mechanismen, die man aus solchen Schleichspielen kennt. Und wenn man das Genre mag, dann kriegt man ein sehr ordentliches Spiel präsentiert, meiner Meinung nach. Ich persönlich hab da jetzt gerade nicht so Bock drauf, weil es halt wirklich so wie Sniper Elite halt komplett auch auf dieses Sniper-Thema ausgelegt ist. Also die Aufgabe des Spiels ja schon im Titel, und bei Styx ist es jetzt zwar nicht im Titel, aber das Spiel ist komplett auf Schleichen ausgelegt. Es gibt keine Option jetzt zu sagen, so bei Assassin's Creed gibt es ja auch Missionen, die man zum Beispiel schleichend erledigen kann, aber ich sag's mal so, wenn es dann losgeht, dann kann man sich auch noch mit Waffen, egal ob im Schieß oder bei dem Bajonett, kann man sich...
Oder Hitman, das ist auch so.
Ja, bei Hitman, genau, Hitman ist da noch ein sehr, sehr gutes Beispiel, stimmt. Bei Styx ist das nicht. Also triffst du einen Gegner, bedeutet das eigentlich automatisch den Tod, weil es gibt da zwar noch so eine Pariermöglichkeit, aber die funktioniert in den seltensten Fällen. Die Lernkurve ist relativ hart, also der Einstieg ist gar nicht so leicht. Ich habe es auf dem Schwierigkeitsgrad Tourist gespielt, was halt tatsächlich der leichteste Schwierigkeitsgrad ist. Und da, selbst da bin ich schon sehr oft gestorben. Und das wird dann auch immer sehr nervig kommentiert vom Styx. Was halt am Anfang noch lustig ist, wenn man denkt, man halt dein dummes Maul.
Macht dich das auch wütend? Weil bei mir war das bei den Arkham-Spielen so, dass ich am Anfang immer das cool fand, dass du so die vierte Wand durchbrochen wird. Nee, wird es ja gar nicht. Aber du wirst halt angesprochen von dem Hauptbösewicht, also vom Pinguin zum Beispiel, wenn du in einem seiner Levels stirbst und beleidigt und beschimpft und ach, Batman, Fledermaus, wurdest du wieder gefickt, so nach dem Motto. Und irgendwann pisst mich das richtig an, wenn ich durch vielleicht einen Bug gestorben bin oder einfach, weil es abartig schwer war oder so. Und dann wirst du noch beschimpft als Spieler. Das macht mich wahnsinnig wütend.
Ja, bei Styx stirbst du halt am Anfang vielleicht gleich 30 Mal. Mhm. Und wenn dann halt immer wieder die blöden Sprüche kommen, so, Mann, das war ja abzusehen. Und ich will auf jeden Fall Anteile haben für die coolsten Goblin-Tode auf Twitch.
Oh.
Auf deinem Streaming-Portal und so. Dann ist man halt so, ja, okay, ich hab's verstanden. Muss nicht sein. Aber es ist wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, ist unterm Strich für das Genre kein schlechtes Spiel, hat auch eigentlich ganz gute Wertung. Ist jetzt kein Blockbuster-Titel, passiert alles unterm Radar. dafür ist es dann doch zu nischig. Und dafür ist das, also ist auch das Spiel da nicht spektakulär genug. Aber für Genre-Fans, um es mal blöd zu sagen, ist es tatsächlich ein gutes Spiel. So, und wenn ich jetzt gerade mehr Lust hätte auf dieses Schleichgenre, würde ich mich auch noch krasser mit reinfinden. So ist es nett. Aber es ist noch, es soll, ich habe den ersten halt nicht gespielt, aber alles, was ich auch so nochmal nachgelesen habe, sagen die Leute, der zweite Teil von Styx sei auf jeden Fall besser als der erste. Und ich kann das mal zumindest sofern unterschreiben, dass ich sage, ja, es ist ein ordentliches, gutes Spiel, es sieht gut aus, aber es ist halt in keiner Hinsicht so krass, sondern es ist alles halt gut. Das Spiel ist total gut. Also einfach durch die Bank weg so, ja, ist gut.
Ja, ist gut. Ist doch gut jetzt.
Ja, ist gut. Ist so eine 2-, so weißt du? Also ist gut.
So gut?
So gut. So viel zu Styx. Timsen.
Letztens habe ich eine Pressemitteilung bekommen, einfach per Mail. Ja, Bayonetta gibt es jetzt auch für PC. Hier. Das Spiel ist jetzt einfach raus auf Steam. Ich so, was? Das sind so Aktionen, die liebe ich ja, ne? Wenn jemand ein Produkt rausbringt und sagt, hier, Presse, das sind die Informationen zum Spiel und das Spiel ist jetzt erhältlich. Ich liebe das. Also eigentlich nicht lange warten und so. Klar, wir warten eigentlich immer ständig auf irgendeinen Film, auf einen neuen Star Wars Film, auf ein neues geiles Spiel, was rauskommt aus einer Reihe, auf die wir lieben. Zum Beispiel Bloodborne 2 zum Beispiel. Ist noch nicht angekündigt, aber ich warte auf jeden Fall schon drauf. Aber ich finde sowas halt auch immer geil. Und Bayonetta ist zwar ein altes Spiel, also es kam Anfang 2010 bei uns raus für die PS3 und die Xbox 360. Und das sind aber ja schon Konsolengenerationen vor uns, vor der aktuellen. Und damals war es technisch gerade auf der PS3, die war schon sehr ruckelig, die Version. Und bei Bayonetta, dem total absurden japanischen Actionspiel von Platinum Games, was so das absurdeste Spiel ist eigentlich, was ich so von Platinum je gespielt habe, da passiert so viel auf dem Bildschirm, das ist alles so krass, was da abgeht. Da denkst du, was ist denn da los? Du kannst teilweise nicht erkennen. Und deswegen ist es cool, dass du es jetzt auf dem PC hast, mit 60 Bildern pro Sekunde. Es ist alles flüssiger, es sieht alles grafisch immer noch also sehr gut aus. Ich war überrascht, wie so ein altes Spiel, ne, 2010 rausgekommen, noch so gut aussehen kann. Und ey, das unfassbar sieht in 4K, viel Spaß macht.
Ne? So knorke aus, hat zudem auch eine HDR-Option, also dass du eine 10-Bit-Farbtiefe hast. Das sieht wirklich so krass dann einfach aus. Das ist der Hammer. Also ich war so überrascht, wie viel sie aus diesem Spiel rausgeholt haben und wie krass es auch, krass es aussieht. Es ist wirklich, ich war echt überrascht. Das Spiel ist 7 Jahre alt. Ich habe es damals auf der Xbox 360 gespielt, habe sehr geliebt, habe auch den zweiten auf der Wii U echt gemocht. Und jetzt hier nochmal auf dem PC raus und ich finde, man erwartet das auch gerade heutzutage nicht, wo hier sehr viele HD-Remaster-Ports und sonstiges kommen, die teilweise sehr halbarschig aussehen und nicht wirklich das Gefühl geben, dass es jetzt in irgendeiner Art und Weise der derzeitigen, der momentanen Zeit gerecht ist, aber Bayonetta auf dem PC über alle Zweifel haben.
Also das ist so ein, wenn man so auf Devil May Cry, God of War und so steht und dann noch dieses krass Absurde dazu, wenn das einen nicht so abschreckt, dann ist es genau das Richtige. Also ich mache auch immer
auf Frauen in Lederleggings.
Ich finde Bayonetta so als Frau jetzt nicht. Also natürlich ist sie attraktiv und so, aber es ist halt so nicht mein Typ Frau. Ich finde sie halt einfach cool, eine coole Sau. Hast du
Brillenträger?
So. Und nee, die mag ich sehr gerne übrigens. Aber ich weiß nicht. Ich finde, ist einfach eine coole Sau und ist einfach ein unfassbar geiles Spiel, was jeden Zweifel erhaben ist. Es ist eines der besten Actionspiele, die ich je gespielt habe. Die Bosskämpfe sind, also dagegen sind die Bosskämpfe bei God of War die krassesten, nichts gegen. Was da los ist, die kämpft dagegen Engel, die ziemlich so mit ganz viel Gold behängt und Flügel aus allen Körperöffnungen und so. Also so ein geiles Monster-Design und das ist auch teilweise sehr brutal. Also Bayonetta kann ja irgendwelche mittelalterlichen Folterinstrumente hervorzaubern und den Gegner damit foltern. Und diese ganzen Klimax-Moves, die nutzt ja ihre Haare, um Monster zu erschaffen aus ihren Haaren. Also ich will gar nicht so viel mehr darüber verlieren, weil die meisten werden das Spiel kennen.
Dieses Spiel ist einfach verrückt. So, das fängt doch schon so mega verrückt an. Also das ist einfach, dass sie so durch den Himmel und da sind so Drachen, die um sie rumfliegen und sie steht auf irgendwelche komischen
Platten. Auf einem Kirchturm mit einer riesen Kirchturmuhr.
Genau, so auf einem Kirchturm.
Und der fällt runter.
Und sind so Drachen und es ist einfach alles so, es ist so drüber. Und du bist so, ich habe das nämlich auch damals, weil das wurde halt so krass hochgelobt von der Presse und das kam in Europa ein bisschen später und es gab die US-Version, die konnte man damals bei diversen Händlern in Deutschland vorbestellen oder bestellen schon, weil das bei uns ja erst wirklich irgendwie 5-6 Monate später durch Sega kam und ja, dann habe ich mir die 360-Version aufgrund des Hypes und der Reviews und weiß ich nicht, IGN und sowas, was da drüben alles gefeiert hat, gekauft. Und ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Und das war so ein Kulturschock. Also das war so drüber in jeder Hinsicht. Ich saß wirklich davor und so, was? Hä? Okay? Huch. Und das ist halt so sehr Nippon, aber es ist halt so das konzentrierteste Nippon, was man kriegt irgendwie. Und das ist, wer das noch nicht gezockt hat, das ist eine Erfahrung. So. Also das gehört ganz klar zu den. Also es hat mich nie so gecatcht, weil es halt einfach nicht mein Genre ist. Aber es ist trotzdem so, ich würde es trotzdem jedem empfehlen, weil ich immer sage, so allein der Absurdität wegen ist das total super.
Und die Story ist total Banane, ist klar, aber man muss das auch nicht angucken. Also man kann auch getrost die ganzen Zwischensequenzen überspringen und hat einfach Spaß mit den Kämpfen, weil die werden ja auch nach jedem großen Kampf kriegst du eine Wertung, so eine Rangwertung. Das motiviert einen auch. Und ja. Ich habe das auf der 360 und auf der PS3 durchgespielt, auch wegen Achievements und weil ich das Spiel geil fand. Und wenn ich schon was mehrmals durchspiele, warum dann nicht doppelt Achievements holen? Und jetzt halt nochmal Steam Achievements holen und halt wirklich diese geile technische neue Präsentation. Und es macht Spaß wie eh und je. Und dann mache ich dazu immer noch die Musik vom Spiel aus und mache immer Rammstein an, was absurd klingt, es passt aber wie die Faust aufs Auge, so diese krassen Gitarrenriffs und diese Brutalität in den Texten und auf dem Bildschirm ist so geil. Ich liebe das. Ich kann das den ganzen Tag spielen. Bayonetta mit Rammstein zusammen. Mega geil. Kann ich nur empfehlen. Auch das Spiel sowieso. Und 20
Euro. Kommt das nochmal jetzt für 4 und One Day?
Das kann sein. Ich weiß nicht, wie das ist. Ob Nintendo hat jetzt, glaube ich, die Rechte, zumindest am zweiten Teil. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt aussieht. Die bringen noch Amiibos raus von Bayonetta, die Version aus Teil 1 und aus Teil 2. Keine Ahnung, wie das aussieht. Es ist nichts angekündigt, aber wer weiß. Ich kenne mich da rechtlich nicht aus, wie die sich da geeinigt haben. Ich war auch überrascht über die PC-Version, aber habe mich natürlich total gefreut. Und 20 Euro ist echt ein total fairer Preis. So, klar, das ist schon ein älteres Spiel, aber das ist ja auch gut bearbeitet, so wie Jules schon gesagt hat, mit dem HDR-Modus und so weiter. Geil, geil, geil.
Ey, definitiv. Krass. Und wo wir gerade bei älteren Spielen sind, ich glaube, Yooka-Laylee schlägt in etwas in dieselbe Kerbe, oder Max?
Ja, Yooka-Laylee ist der geistige dritte Teil von Nachfolger von Banjo-Kazooie, was ja eigentlich damals schon dieses Nuts and Balls hätte werden sollen auf der
Xbox 360. Die größte Enttäuschung meines Lebens.
Ja, für viele. Hat man, glaube ich, auch schon mal hier drüber geredet, wie das damals war. So, es ging los, man war so, hey, cool, Banjo-Kazooie, neuer Teil, mega geil. Und dann, man baut Autos. Und Yooka-Laylee hat sich genau diesen Fehler zu Herzen genommen oder wollte sie es zu Herzen nehmen, hat gesagt, so, pass auf, wir gehen auf die komplett alte Mechanik, wir bringen das komplette Genre, was ja sich auf dem N64 damals durch Titel wie Super Mario 64 angefangen, aber auch dann durch Donkey Kong, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, was gab's noch alles von Rare Conquest, Bad Fur Day war ja auch im Endeffekt ähnlich aufgebaut, oder genauso aufgebaut, und da bedient man sich und versucht eine Hommage zu schaffen an diese große Zeit der Rare-Titel, der großen Plattformer, der offenen Plattformer-Spiele, wie sie damals zur Zeit hauptsächlich existiert haben. Und dem möchte man irgendwie gerecht werden.
Genau, weil Rare, ganz kurz, Max, nur, weil Rare wurde ja aufgekauft von Microsoft, wer das nicht weiß. Und dann haben sie die Avatare für Xbox designt und halt diese Kinect Sports, die ich ja echt okay fand, die fand ich ja echt gut. Aber das ist halt nicht Rare, wie es damals war. Und mit Yooka-Laylee wollen sie halt, sind diese Mitarbeiter von Rare wieder zusammengekommen und wollten halt das machen, was sie eigentlich immer machen oder was die Fans immer wollten, ne? Neuen Rare-Titel, Jump'n'Run, sammel alles ein, Titel.
Genau, so ein Titel gab's ja auch einfach ewig nicht mehr so und vor allem nicht in diesem Rare-Stil. Das Ganze wurde auch genauso wie Thimbleweed Park damals gekickstartet und hat damals ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen vor ein paar Jahren, als es losging, weil halt alle waren so, boah, krass, was, die machen das und boah, oh Gott, und Banjo-Kazooie war das Beste und das Tollste und die ganzen Retro-Herzen sind ausgerastet und es war viel Wirbel im Vorfeld. Dafür, dass das nur so ein Kickstarter-Ding ist. So, und das ist ja inzwischen immer wieder so, dass so Kickstarter-Titel teilweise überproportional viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber das soll auch so sein, das finde ich auch gut. Und jetzt kam das Ganze raus, ich glaube letzte Woche Dienstag, am 11. oder was oder so, irgendwie kam es jetzt raus. Und ich habe es ein paar Tage vorher schon spielen können. Ich hatte einen Code und habe mich dann reinbegeben und habe mich sehr drauf gefreut. Das Ding ist, das fängt alles ziemlich schön an. Also man, es gibt halt jetzt diesmal keinen Bär und Vogel, sondern es gibt halt ein Chamäleon oder eine Fledermaus und ja, Yuki und Lili und die sind halt zusammen unterwegs und es gibt einen bösen Bösewicht, der eine große fette Biene ist, der ein bisschen aussieht wie Gru bei Ich einfach unverbesserlich und der will ein Buchmonopol schaffen und klaut halt durch Maschinen, die alle Bücher einsaugen, alle Bücher und da ist auch ein sehr wichtiges Buch mit goldenen Seiten und das gehört den beiden und das wird eingesogen und dann müssen sich halt verschiedene Welten geben und die ganzen Seiten sind in der Welt rumgeflattert und sie müssen die wieder einsammeln. Also Geschichte total Banane, ist auch total egal. Es geht darum, große Welten zu erkunden, davon gibt es insgesamt 5, plus noch die Oberwelt, in der man sich halt rumtreiben kann und gibt halt natürlich ein Eis-Level, gibt eins, was so dschungelmäßig ist, wo das erste ist. Es gibt dann noch so ein Casino und so weiter und so fort. Also es gibt ein bisschen was zu entdecken und die Level sind natürlich sehr, sehr groß. Insgesamt gibt es da überall 25 Seiten und alles ist genauso, wie man es aus Banjo-Kazooie kennt. Also es gibt immer wieder Dinge, die sich ähnlich verhalten. Zum Beispiel gab es ja diese 5 spitznäsigen Viecher, die man einsammeln konnte, wofür man eine Seite bekommen hat. Diesmal gibt es so 5 Geister, die man einsammeln muss. Das ist aber nicht ganz so leicht, weil bei denen muss man bestimmte Moves anwenden. Die sind natürlich auch irgendwo versteckt, die muss man erstmal finden. Also das war genauso wie die Puzzleteile bei Banjo-Kazooie, diese Seiten. Es gibt, was sammelt man ein? Federn sammelt man ein. Diesmal sammelt man keine Noten ein, sondern Federn. Man kann seine Energie verbessern. Es gibt natürlich, es gibt Trousers, das ist eine Schlange, das ist sehr witzig, weil Trouser Snake eine Schlange, die eine Hose trägt, was total dumm ist, die steht dann wie so ein U in dieser Hose drin und der kann man sich dann, die ist immer am Handy und telefoniert, das ist total dumm und ja, bei der kann man dann verschiedene Moves einkaufen und halt um seine Skills zu verbessern und natürlich auch dann immer mehr Seiten freizuspielen. Und alles hat Augen und alles redet auch genauso und ist untertitelt. Also man hat es genauso aufgezogen. Alles und unten drunter steht dann halt irgendwas so, ja, ich war jetzt auch gerade essen. Und es ist, hat eigentlich so komplett diesen Charme, hat man schon versucht, komplett aufzugreifen und das ordentlich umzusetzen. Es gelingt aber nur phasenweise, weil A, finde ich Yokai und Lili nicht so cool. Also ich finde die okay, aber die sind auch so nichtssagend. Also Trousers ist zum Beispiel cooler oder auch der Antagonist, diese böse Biene, ist halt schon fast cooler als die zwei, weil sie halt einfach so egal sind irgendwie. Sie sind nur Mittel zum Zweck. Sie sind der direkte Banjo-Kazooie-Abklatsch und das ist schon ein Problem. Und wo das Spiel ganz stark krankt, ist tatsächlich A, leider technisch, weil die Kamera manchmal, also die, das ist ja auch so ein Retro-Problem, aber leider kein Retro-Problem, was du mitnimmst in die nächste Stufe, so, also, ne, also, das hätte man getrost auf dem N64 lassen können. Nein, die Kamera macht teilweise, was sie will. Sie ist teilweise unkoordiniert und es nervt einfach furchtbar. Vor allem, wenn du bei gewissen Sprungpassagen einfach versagst, weil die Kamera sich in dem Moment verstellt oder sowas. Und das ist halt die Hölle. Also, zum Beispiel im ersten Level, in diesem Dschungel-Level, gibt's dann eine Passage, wo dann die Platten halt sehr freischwebend draußen sind und unten ist halt nix. Und wenn du da dann irgendwie daneben hüpfst, weil die Kamera versagt und du dann auch wieder einen relativ langen Weg zurücklegen musst, um da wieder hinzukommen, das ist schon, also da bist du schon mal kurz gewollt, den Controller in den Fernseher zu schmeißen. Die Level sind vom Design her okay. Also man kann sie noch vergrößern, wenn man eine gewisse Anzahl von Seiten hat, kann man sie halt man geht ja immer in ein Buch rein in dieser Oberwelt, führen dann immer dahin und wenn man dann da reingeht, da kann man die auch, gibt's dann auch einen Punkt, wenn man schon drin war, dann heißt das, möchtest du dieses Buch vergrößern und dann erweiterst du die Welt, dann gibt's sozusagen also kommen Seiten hinzu und dann wird das Level größer, so, also das Level gibt's dann in 2 Stufen sozusagen zu erleben, so einmal in der normalen, da sind dann halt Gänge noch zu. Und dann später sind die offen und dann kannst du das Spiel noch mehr erkennen. Da ist noch richtig viel dahinter. Also den Großteil der Welt siehst du erst, wenn du dieses Level vergrößert hast. So, und bis dahin musst du halt Seiten sammeln und sonst was. Das sind so viele schöne Ansätze drin. Es gibt auch Retrox, das ist so ein alter Dino, der dann da immer überall so Arcade-Automaten drin hat. Und dann kann man halt Münzen einwerfen und so. Und das Spiel will unheimlich viel. Will viel Hommage sein, auch Retrox ist eine komplette Hommage, also auch so, wie er designt ist und sowas, eine komplette Hommage an dieses ganze N64-Ding so, was ja auch einfach so, inzwischen ist ja der N64 auch langsam Retro und alles, was darauf stattgefunden hat, ist Retro und dem wird noch nicht viel, ist noch sehr, nicht abgegrast so, das ist noch nicht so, also ne, Pixel haben wir jetzt 1000 Mal gesehen, aber dieses N64-Ding und PlayStation-Ding, das kommt jetzt erst gerade so, da gab's auch jetzt dieses Valkyrie, dieses Horrorspiel, was aussieht wie Resident Evil 1 auf der PlayStation 1, gibt's jetzt gerade neu im Store, seit ein paar Monaten. Und ja, so da kommt man jetzt langsam hin und Yooka-Laylee will das alles. Und Yooka-Laylee macht das teilweise auch schon sehr charmant und ich will auch nicht sagen, dass ich damit keinen Spaß hatte, aber ein Jahr hätte dem Spiel besser getan. Es ist stellenweise sind die Level unfassbar tröge designt. Das ist da drin, ist, also dieses Casino-Level ist so hässlich. So, das ist so scheiße. Und das Dschungel-Level, das erste, ist total okay, aber danach wird's einfach nur schlechter. Es sieht einfach. Alle Level danach, so das Eislevel, was danach kommt, sieht wirklich mies aus so und das ist so schade und teilweise ist es auch dann ein bisschen frustrierend, weil manche Aufgaben sind unfassbar einfach und manche sind unfassbar schwer und dazwischen gibt's gar nicht so viel. Also man muss sich da so ein bisschen reinfuchsen, die Level sind riesig, es gibt aber auch keine Karte und es gibt auch nirgendwo eine Erklärung, was du jetzt eigentlich schon hast oder nicht. So, es gibt halt nur so eine Zusammenfassung, wie bei Banjo-Kazooie auch, du kannst dann halt ins Startmenü gehen, dann guckst du halt in die Level rein, so okay, da habe ich 7 Seiten von 25 und da habe ich das und das gemacht und so, aber du kriegst keine Liste von Aufgaben oder sonst irgendwas. Oder ich habe es nicht gefunden, weil es super versteckt ist, aber es gibt keine Karte, du hast nie eine genaue Übersicht über die Fläche, die, und das ist halt einfach heute in Zeiten, wo es halt einfach schöne Karten gibt und auch schöne Zusammenfassungen. So, ich meine, jetzt zuletzt in Breath of the Wild, was war das für eine Karte, Alter? Wie gut war das? Wie gut war das, sich darauf zurechtzufinden und so? Und dann kommst du in so ein Yooka-Laylee rein und das hat es einfach null. Also das hat es einfach gar nicht. Und du musst dann erstmal, alles muss gelaufen werden und es gibt keine Schnellreisepunkte und sonst irgendwas. Und das ist dann alles doch schon sehr, sehr groß. Und teilweise verliert man auch die Übersicht. Und das war schon bei Banjo-Kazooie nervig, dass wenn du in der Oberwelt bist, dass es halt nicht so eine Zusammenfassung gibt, so okay, ich kann jetzt schnell dahin oder dahin, dann dass du manchmal auch lange Wege zurücklegen musst, um erstmal wieder in dieses Level zu kommen. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt in die Horrorwelt, dann muss ich erst wieder durch die ganze Bücherei laufen und muss wieder dahin. Und das ist leider, ist meiner Meinung nach ein Schwachpunkt und deswegen ist das alles auch nicht so gut geworden, wie das hätte sein können. Es ist aber trotzdem gut genug, mir als alten N64-Fan, und da war ich nun mal einfach, ich war ein riesiger N64-Fan, mir hat das Spaß gemacht. Und ich hatte ganz, ganz großen Spaß daran. Und es war wieder schön, mal so ein Spiel zu spielen, weil ich halt auch so ein Fan der N64-Zeit bin und das abgöttisch geliebt habe und immer noch liebe und auch mir dieses Banjo-Kazooie in der Rare Replay-Box damals unfassbar viel Bock gemacht hat, das nochmal zu zocken, was es ja auch auf der 360 normal zum Download gab oder gibt. Es hätte aber noch besser sein können. Leider, leider, leider. Muss ich leider sagen. Und ich glaube, dass Leute, die da gar keinen Zugang zu haben, die diese N64-Zeit nicht erlebt haben, damit keinen Spaß haben, weil es dann doch zu veraltet ist. Und das ist eigentlich schade. Weil ich glaube zum Beispiel, Thimbleweed Park kann auch Leuten noch Spaß machen, wenn sie nicht so sehr in diesem Genre drin waren. Und wenn du dieses Banjo-Kazooie-Ding nicht gezockt hast, so wirst du gewisse Fehler auch in diesem Spiel nicht verstehen. Dann werden sie dich einfach nur abfangen. Ja. Und deswegen wird es, glaube ich, schwierig. Habt ihr es gespielt oder?
Ja, ganz kurz. Ansätze sind da. Ich habe teilweise die gleiche Erfahrung wie du gemacht mit N64, mega geil, Banjo-Kazooie geliebt. Ansätze waren da und gedacht, ach schön, wie früher. Und dann aber wieder, es funktioniert einfach nicht so richtig, wie es sein sollte. Also kann mich dir eigentlich nur anschließen.
Ja, ja, dasselbe. Also ich habe es auch nur ganz kurz mal reingeschaut und war leider kein bisschen davon angetan.
Ja, ist schade, weil das auch das Einzige ist, dass sich das jetzt mal so getraut hat, ne? Aber gut, naja. Das war's zu Yooka. Yooki, Yooka.
Yooka-Laylee.
Ich vergesse wirklich, kennst du das, wenn man so einfach Fehler immer wieder macht und man weiß, dass sie falsch sind, aber man kann sich gewisse, so wie Leute Links-Rechts-Schwäche haben. Mhm. Ich kann mir diesen scheiß Titel von diesem Spiel nicht merken. Ich habe schon ein Review dazu im Autokino in der Nachlese gemacht, bei Dings hier, weil ich über 13 Reasons Why geredet habe, habe ich noch das Spiel kurz erwähnt, weil das da ganz frisch war gerade. Und da habe ich habe nichts daraus gelernt. Keiner meiner Fehler war irgendwie aufschlussreich.
Ist charmant, Max. Alles gut. Dann gibt's ja noch ein Spiel, Persona, was jetzt rausgekommen ist, was ziemlich für Furore gesorgt hat von den Wertungen her und auch vom Hype her, was schon ziemlich lange so geht, weil das Spiel ja schon länger in Japan raus ist und bei uns jetzt auch endlich da ist, in einer lokalisierten Fassung, allerdings komplett auf Englisch, sowohl Sprache als auch Text. Deswegen ist es leider so, dass Leute, die schlecht oder nicht gut genug Englisch können, da Probleme mit haben werden und das vielleicht auch gar nicht genießen können. Aber Persona 5 ist ein fantastisches JRPG. Ich habe ja schon den Vorgänger sehr geliebt. Ich habe früher auch alte Teile auf der PS2 geliebt, war aber mit den Englischkenntnissen damals noch nicht so bewandert, dass es dann auch schwierig wurde. Aber den letzten, den Golden, gab es ja auch noch auf der Vita, Persona 4 Golden. Ein geiles Spiel. Und deswegen habe ich mich auch sehr auf Teil 5 gefreut und es hat meine Erwartung nochmal übertroffen. Das Konzept von Persona war ja immer, dass du das Leben eines japanischen Highschool-Schülers nachspielst, der über mit seinen Freunden in das Metaversum ein tauchen kann. Das ist eine Unterwelt quasi, in der haben bestimmte Charaktere Personas. Das sind so eine Art Monster, Pokémon, wie auch immer. Nur mit denen kann man verschmelzen sozusagen und sie im Kampf zur Unterstützung rufen. Die Monster kämpfen aber nicht selbst, sondern sie, ja, sie schweben wie einem Geist überein oder können halt ihre Kräfte sich mit dem Charakter verbinden. Also kompliziert gesagt, ihr könnt euch das, glaube ich, aber alle vorstellen. So. Und dazu kommt aber, dieses Konzept ist ja so absurd, dass nicht nur diese Dungeons in diesem Metaversum Teil des Spiels sind, sondern auch der Schulalltag. Das heißt, du musst wirklich auch für Klausuren lernen, du zwischenmenschliche Beziehungen pflegen, jobben, ja, alles, was so eigentlich zu so einem Schüleralltag dazugehört. Und sportliche Aktivitäten und Rivalitäten zwischen Mitschülern und so weiter. Das alles klingt total absurd, funktioniert aber wunderbar. Wir hatten ja gerade erst vor kurzem noch Yakuza Zero. Und da war es ja so, dass ich sagen musste, ja, es ist teilweise sehr anstrengend. Persona 5 ist erstaunlich unanstrengend. Also auch für Leute, die jetzt, wie Max, dann eher sagen, klingt jetzt schwierig, dem würde ich trotzdem sagen, probiert es mal aus, weil es muss jeder wirklich mal für sich erlebt haben, weil es wirklich ein unvergleichliches Spielkonzept ist. Ich hasse ja Spiele mit Zeitdruck generell eigentlich, aber hier hast du halt einen festen Tagesablauf und kannst ihn selber einplanen. Das heißt, du entscheidest in der normalen Welt, lerne ich jetzt für die nächste Klausur oder verstärke ich die Freundschaft mit einem bestimmten Charakter und werde dadurch im Metaversum durch das gestärkte Persona des anderen Charakters besser im Spiel. Oder also du kannst halt wirklich einen kompletten Tagesplan erstellen und ich liebe es ja auch, so To-Do-Listen abzuhaken im echten Leben und so ist es dann auch ein bisschen im Spiel. Und wenn mir eine Bezeichnung für Persona einfällt in einem Wort, Persona 5, dann ist es durchdacht, weil das ganze Spiel ist so durchdacht, es hat so unzählig viele Möglichkeiten, aber es überfordert einen nicht, weil es führt einen so richtig, hat eine ganz tolle Lernkurve und das macht es wirklich einzigartig. Und nochmal ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, du bist ein Schüler, der quasi in eine blöde Situation kommt, ich will gar nicht zu viel verraten von der Story, und wird dadurch unschuldig angeklagt, dass er ein Gewaltstraftäter ist. Und deshalb muss er zur Strafe bei einem in eine andere Stadt ziehen und bei einem so einem Mann arbeiten, der einen so einen kleinen Kaffeeladen hat. Also da wird, in Japan scheint es üblich zu sein, das ist ein Café, da kannst du aber auch so Currygerichte essen und da hilft er dann aus und hat quasi nur so einen Lagerraum als Zimmer. Und diesen Lagerraum kannst du auch irgendwann dann aufräumen und zum Beispiel deinen Stuhl zum Trainieren nehmen oder dass du hier so Klimmzüge machst und so weiter und deinen Charakter stärken kannst. Du kannst dem Besitzer des Ladens helfen beim Kaffee machen und dadurch dein Band mit ihm stärken und somit auch wieder ein Level aussteigen in dem Persona mit ihm, also in dieser Beziehung zu ihm. Du hast ja diese festen Tagesabläufe und das Ganze ist ganz toll präsentiert, weil es hat so einen Anime-Stil, der sowas von on point ist. Also das ist so ein brillantes Design, das sieht alles so schön aus und die englische Sprachfassung ist auch richtig genial. Und zusammen mit den sehr gut übersetzten Texten aus dem Japanischen und dem optischen Design, was so richtig abgefahren, comichaft, anime-mäßig, aber nicht nervig, nicht peinlich, sondern richtig cool. Das macht es einfach, also jeder Screenshot ist quasi schon so ein Hintergrundbild vom PC so ein bisschen. Also das sieht wirklich alles großartig aus. Es gibt ganz tolle, interessante Charaktere, die du kennenlernen kannst, die dir ans Herz wachsen. Und die Heldentruppe, du hast halt wieder eine klassische Rollenspiel-Heldentruppe, die halt immer wieder wächst. Das kennt man ja aus JRPGs. Du hast ein richtig tolles Kampfsystem, rundenbasiert, aber trotzdem sehr actionreich. Also ich liebe da die Kämpfe. Die sind auch nicht zufallsgeneriert in den Dungeons, sondern du siehst die Gegner auf der Karte und du kannst auch an ihnen vorbeischleichen. Denn das Ganze hat so eine Thematik von Meisterdieben. Die Gruppe der Schüler, also deine Party quasi, sind die Phantom Thieves und die sind so ein bisschen diese Gentlemen, Lupin, Paris, so ehrenwerte Robin Hoods, weißt du, so dieser Stil hat das Ganze und das ist halt wirklich, das fügt dich ganz toll ein in das ganze Spiel und erkennst du auch an jeder Ecke so, dass diese Thematik da überall rauskommt. Und die Story ist quasi, dass es bestimmte böse Menschen gibt. Es gibt zum Beispiel, das erste Beispiel ist ein Lehrer an dieser Schule, an die du neu anfängst und musst am Anfang erstmal den Weg zur Schule finden. Du bist ja neu in der Stadt und auch als Spieler musst du dann erstmal gucken, in welche U-Bahn muss ich denn steigen, um überhaupt zur Schule hinzukommen. So, und dann findest du raus, dass es einen Lehrer gibt, der Schüler drangsaliert, weibliche Schülerinnen belästigt sexuell auch und Leute, die er nicht mag, ziemlich fertig macht und diskriminiert auch. Und du musst quasi dann ins Metaversum rein und dann verwandelt sich die Schule quasi in einen Palast, weil dieser Lehrer benimmt sich wie der König in diesem Schloss und den musst du erstmal zu Fall bringen. Und dann ist die ganze Schule ein Dungeon, der nicht mal wie im Vorgänger zufallsgeneriert ist, der Dungeon, sondern das ist quasi von Hand gefertigt und das ist ein ganz toll, du erkennst halt immer wieder so einen Thronsaal, das ist quasi die Turnhalle, wo der Sportlehrer halt immer die Schüler quält und du erkennst halt immer so diese Zwischenwelt, ne? Dieses Metaversum ist halt wie so ein Zwielichtwelt, kennt man ja aus anderen Spielen und Film. Und du musst quasi dann den Endboss, den Lehrer halt besiegen, um sein Herz wieder reinzuwaschen quasi, dass er seine Fehler eingesteht und so wieder sehr japanisch, ne? So, wir sind für Freundschaft und für das Gute und dafür kämpfen wir auch. Ja, und nochmal zum Kampfsystem. Wie gesagt, rundenbasiert. Du kannst auch Schusswaffen verwenden, hast aber nur begrenzte Munition. Du kannst deine Personas einsetzen für bestimmte Attacken, die so wie Zauber bei Final Fantasy so. Du hast Attacken, wo deine Freunde alle mit dir zusammenkämpfen. Du hast auch teilweise die Möglichkeit, andere Personas, also wenn du Gegner findest im Dungeon, die du bekämpfst, die kannst du auch überzeugen, mit dir zu kommen als Personas. Du kannst nämlich auch Personas kreuzen, sozusagen verbinden, wieder in so einer anderen Oberwelt, in diesem Velvet Room. Also, ich will gar nicht, es klingt jetzt mega, mega kompliziert alles, es ist auch sehr umfangreich, aber man wird so toll rangeführt, dass man das alles auch begreift, wenn man es dann spielt und man hat auch nie das Gefühl, ein langes Tutorial zu spielen, sondern es wird alles super ins Spiel integriert, deswegen komme schon wieder ins Schwärmen. Du kannst nämlich auch, verschiedene Schwierigkeitsgrade wählen, das ist dir auch freigestellt. Es ist deshalb sehr frustresistent, also du hast sehr wenig Frustsituationen. Du kannst dich aber auch richtig reinfuchsen und bist auch stolz, wenn du es dann schaffst, eine schwierige Situation zu lösen. Dann ist es so umfangreich, dass du wirklich, also ich würde sagen, 100 Spielstunden sind locker drin. Also ohne Probleme. Die Zwischensequenzen sind Anime auf dem höchsten Niveau. Also du hast teilweise natürlich Zwischensequenzen im Spielgrafik. Du hast aber auch welche, die wirklich, also die besten Animes, die du je auf Blu-ray oder so gesehen hast, so in der Qualität, in der optischen und auch in der inhaltlichen, haben die locker. Das ist gar kein Problem. Du siehst halt teilweise, dass das Spiel auch für die PS3 rausgekommen ist. Dann hast du halt auch quasi ein bisschen schwammige Texturen. Aber prinzipiell sieht das Spiel einfach hervorragend aus. Und diese Mischung aus diesem ganzen Schulalltag und den Dungeons und dem Rollenspielelementen ist so cool. Die Stunden verfliegen wie sonst was. Also im Spiel ja auch. Du hast ja den Tagesablauf und musst auch teilweise überlegen, wie nutze ich meine Zeit? Das ist halt wie so eine Ressource, die Zeit, die du hast. Und aber auch als Spieler verfliegen die Stunden wirklich wie sonst was. Also ich habe selten so ein Spiel gehabt, wo du so wenig merkst, oh, es ist schon wieder dunkel. Das kennt man sonst nur von früher so. Und diese also früher war es ja so, dass im Vorgänger war es so, dass das war so eine Wer ist der Mörder-Thematik und dieses Phantom Thief-Ding, das macht das Ganze irgendwie noch ein bisschen interessanter, fand ich. Also du hast tiefgründige Charaktere und vielschichtige Personen, die du treffen kannst und kennenlernen kannst und du möchtest den anderen Leuten auch wirklich helfen und es ist nicht so, weil das Spiel es dir sagt. Also, wie gesagt, ich kann auch Stunden über bestimmte Elemente und Mechaniken, du kannst zum Beispiel auch, du wirst im Unterricht halt auch, werden Sachen gefragt aus dem Allgemeinwissen, die du zum Beispiel über Van Gogh, ne, im Kunstunterricht, die du halt einfach manchmal weißt im echten Leben oder du weißt es nicht. Und wenn du es weißt, dann wirst du vom Spiel dafür belohnt, dass dein Charakter schlauer wird, dein Knowledge wird höher. Du kannst natürlich schummeln, kannst einfach googeln, aber du bist natürlich stolz, wenn du es halt im echten Leben wirklich wusstest und wirklich in dieser Schulsituation bist und die Frage beantworten konntest vom Lehrer. Also wie gesagt, es gibt tausend so Elemente, in denen du deinen Charakter verstärken kannst, aber das wird, glaube ich, jetzt für Rumblepack zu viel. Wie gesagt, also ich kann nur sagen, schaut euch das unbedingt mal an. Es klingt alles super absurd und super kompliziert, aber man wird ganz toll an die Hand genommen und es ist einfach ein ganz großartiges Erlebnis. Und Persona 5 ist schon jetzt eines meiner Lieblingsspiele aus diesem Jahr. Ich habe wahrscheinlich 1000 Sachen vergessen, die wichtig sind, aber ich will auch nicht zu viel verraten. Also das Ausnahmespiel. Jules, hast du das eigentlich schon? Du hast, glaube ich, auch, ne?
Ja, ich habe es bisher nicht wirklich gespielt tatsächlich. Von daher kann ich da rein gar nichts zu sagen, nicht mal ansatzweise irgendwas dem hinzufügen, was du gesagt hast. Ich bin mal gespannt, was da noch so kommt.
Mir ist auch gekauft, aber einfach auch super Angst davor, weil riesiger Brocken, weil gerade auch noch immer so Zelda, die Reste von Zelda in meinem Hinterkopf rumschwirren, weil andere viele Sachen erschienen sind, auch ins Spiel, was ich mich nicht rangetraut habe, weil es mir einfach wieder zu groß erscheint, ist Mass Effect Andromeda. Ihr hattet in der letzten Ausgabe schon kurz drüber gesprochen, aber Jules, du wolltest ja damals, hast du gesagt, so, es wird noch so ein kleines Schlussfazit geben, bitte.
Genau, im Wesentlichen hatten wir es zu der Zeit, als wir es gesprochen hatten, erst ein paar Stündchen gespielt. Jetzt bin ich etwas weiter, habe auch den neuesten Patch, der kam ja glücklicherweise dafür gesorgt hat, dass viele der etwas daneben liegenden Gesichtsanimationen verbessert wurden, dass ein paar Licht- und Schatteneffekte poliert worden sind und so weiter und so fort. Das hat dem Spiel auf jeden Fall sehr gut getan und dementsprechend möchte ich eigentlich nur sagen, über das, was wir gesagt haben zum Spiel, dass wir es auf jeden Fall positiver empfinden, als was die Kritiken gerade sagen und auch Spaß mit dem Ding haben. Dem pflichte ich immer noch so bei, finde der Patch nochmal ordentlich dazu beigetragen, dass das Spiel schon mehr Spaß macht, dass man sich mehr darin verlieren kann, alleine eben durch die verbesserten Gesichtsanimationen, durch die etwas andere Herangehensweise an manche Szenen. Und es ist immer noch nicht dieses, wo ich sage, oh, das packt mich so krass wie die Mass Effect Teile von damals, erst recht nicht wie Teil 2, das war ja so mein absoluter Lieblings-ME-Teil, aber es ist trotzdem ein sehr spaßiges Spiel, das auch wirklich etliche Spielstunden in sich trägt und wer einfach dieses Setting, Sci-Fi, dazu ein bisschen Shooting, ein bisschen erkunden mag, wird hier auf jeden Fall sehr gut bedient sein.
Und es macht auch ein paar Sachen besser als die Vorgänger, auch wenn es manche diese Magie, wie du schon sagst, nicht der Vorgänger unbedingt immer hat oder selten hat. Aber zum Beispiel die Landschaften und was da so passiert in diesen Landschaften, finde ich teilweise richtig beeindruckend. Das sieht teilweise, so hässlich die Gesichtsanimationen manchmal sind, desto wunderschön sind die Landschaften und was du so an dieser Weltraum-Opera-Atmosphäre bekommst. Also das ist wirklich toll.
Ja, die Dings haben es ja auch gut bewertet, die Beans. Die waren ja bei diesen, es war in dieser Folgentauschgeschichte mit 1080 Nerdscope und da haben die auch Dings besprochen, also die Beans bei 1080 und Nerdscope und fanden es auch echt gut. Also ich habe es leider noch gar nicht, ich habe mich da auch noch nicht reingetraut, steht immer noch verschweißt im Regal. Es ist halt einfach nur so ein Titel, so, boah, ey, das sind alles so Zeitfresser, ne? So, das ist alles so, also das ist, und ich weiß halt gerade nicht, welchem Zeitfresser ich mich gerade am nächsten widmen will. Deswegen gehe ich gerade noch so ein bisschen. Ja, ich gebe gerade noch so ein bisschen die kleinen Spiele ab. Unter anderem habe ich auch einen kleinen Titel gezockt, der so ganz, den ich so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, der mir einfach irgendwann er wurde mir sozusagen zugeworfen, hat gesagt, spiel das doch mal, nämlich Blackwood Crossing. Und ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt. Also ich war wirklich so, nicht mal Genre, so war mir bewusst. Im Endeffekt ist es auch, ist es genauso eins von diesen Spielen, die ich zwischendurch sehr gerne mag, so wie ich zum Beispiel auch Virginia ja sehr gerne mochte, dieses völlig absurde Spiel, was letzten Herbst erschienen ist, über 505 Games. Und jetzt ist Blackwood Crossing da, auch ein Spiel, was auf Geschichte und Emotionen geht und weniger auf große Spielmechaniken. Man spielt Scarlett und Scarlett ist mit ihrem kleinen Bruder Finn in einem Zug unterwegs und man darf eigentlich fast gar nichts über die Geschichte verraten. Es ist, weil die Geschichte ist halt das, was dieses Spiel trägt und dieses Spiel auch gut und besonders macht. Nur so viel, der kleine Bruder rennt weg und relativ schnell trifft man in dem Zug auf Figuren der eigenen Vergangenheit. Und dieser Zug entpuppt sich auch nicht einfach als ein normaler Zug, sondern da drin wird etwas aufgearbeitet. Die eigene Geschichte von Scarlett und Finn, das Verhältnis zwischen den Geschwistern, wie das Verhältnis zu den Eltern ist, was überhaupt mit den Eltern los ist, warum diese Eltern nicht in dem Zug sitzen. Und das geht dann auf einmal, geht man irgendwelche Gänge lang, auf einmal steht man in einem wunderschönen blühenden Garten und dann geht man irgendwelche Treppen hoch und dann ist man auf einmal in einem Baumhaus. Und das ist alles unterlegt mit sehr viel Stimmung, sehr viel Musik und unfassbar viel Emotionen. Und dann geht dieses Spiel zu Ende und ich habe am Ende wirklich, ich saß, es war so 3 Uhr nachts, als ich das so gespielt habe. Und das ging zu Ende und ich saß rotz und Wasser heulend in meinem Bett und gesagt, habt ihr den Arsch auf? Habt ihr einfach, seid ihr wahnsinnig geworden? Das könnt ihr doch nicht machen. Und was war das von mir für eine saudumme Idee, dieses Spiel nachts um 3 Uhr durchzuspielen? Also man kann ja nicht depressiver ins Bett gehen. Aber deswegen ist das ist wahnsinnig gut. Also das ist spieltechnisch totale Scheiße und das ist auch mechanisch gar nicht, also das ist, das sieht gar nicht so gut aus, weil es, also ich habe es auf der One gespielt, teilweise schon ab geruckelt so, und es ist technisch und mechanisch nicht wichtig und gut und so, aber das wird durch die Geschichte und durch die Emotionen und so rausgeboxt, und man muss sehr wenig machen, man muss dann mal irgendwie ein Feuer löschen oder sonst irgendwas oder ein Feuer entzünden und mal da was auslösen und da irgendwie so fast schon Memory-artig Gesprächsfetzen zusammenbringen von verschiedenen Protagonisten, die man halt so trifft, und nur wenn man dann mit dem einen redet und dann der andere Satz gesagt wird, dann löst sich das so auf. Das muss man so selber für sich rausfinden. Ist jetzt alles nichts Spektakuläres, geschweige denn schwer. Aber das ist ein wahnsinnig emotional packendes Spiel. Und wenn man dann am Ende erstmal rausgefunden hat, was das Spiel eigentlich will, weil das die ganze Zeit sehr kryptisch ist, dann lohnt sich sogar ein zweiter Durchgang. Also das tatsächlich macht das Sinn bei dem Spiel. So. Und es gibt auch ein paar Sachen zum Sammeln und so und zu entdecken. Und dadurch, dass das Spiel nicht groß ist und noch nicht viel Umfang hat in der Umgebung, kann man da auch ein bisschen Gamerscore noch farmen. Und unterm Strich ist das einfach ein schönes Erlebnis. Also das kann ich auf jeden Fall Leuten, die so auf so Virginia oder was war denn da noch so alles in der Sparte? Dieses Fragments of Him hatte ich ja letztes Jahr mal irgendwann gezockt. Das war nicht ganz so gut. Also da fand ich jetzt Blackwood Crossing um einiges schöner, besser und fesselnder. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Und schon auf jeden Fall eines der emotionalsten kleinen Videospielerlebnisse des Jahres.
Krass.
Ja, mehr habe ich dazu zu nicht zu sagen. Also ich hatte, manchmal ist es ja schön, dass manchmal Spiele gibt, die einen so komplett überraschen, ne? So ist man einfach so, hä, was denn das jetzt? Und warum? Okay, ja, dann installiere ich es halt mal. Und dann ist man auf einmal so, huh. Soll im Übrigen sehr gut sein, auch The Sexy Brutal.
Ja.
Ist jetzt erschienen. Kriegt gerade überall krasse Wertungen und auch so ein Geschicklichkeitsspiel in so einem Casino, wo ein Mensch so nach dem Prinzip hier täglich grüßt das Murmeltier immer wieder die Morde in diesem Hotel. Das Personal ermordet irgendwann die ganzen Gäste und man selber muss diese Morde verhindern. So, und das in diesem Prinzip von, ich bin in dieser Zeitschleife gefangen. Muss sehr, 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 sehr gut sein. Hat ganz tolle Ratings bekommen und ist jetzt gerade erschienen. Ich habe es noch nicht gezockt, aber habe mir jetzt schon ein bisschen was dazu durchgelesen und bin so ein bisschen gehypt gerade drauf. Das muss ich mir auf jeden Fall noch zulegen.
Man schafft auch gar nicht alles, ja. Ey. Das ist momentan echt wieder krass. Ich habe es noch geschafft, die neue Episode von The Walking Dead zu spielen, weil ich da mega Bock drauf habe auf die dritte Staffel, Telltale. Aber ich bin ja mega angepisst, wie lange die gebraucht haben, jetzt die dritte Episode rauszubringen. Was war da denn los? Ich habe ja alles vergessen, was da rausgekommen ist. Da muss Telltale echt was machen.
Ich glaube, deswegen hatten sie aber auch die erste und zweite Folge gleichzeitig rausgebracht, weil sie schon wussten, dass es ein bisschen dauern wird, bis sie Folge 3 machen können. Aber das ist ja auch das Krasse. Was haben die mittlerweile jetzt noch? Guardians of the Galaxy, dann haben sie das Batman-Ding gemacht. Dann,
ja, das Studio ist ja auch riesig geworden.
Ja gut, klar, aber die haben trotzdem, glaube ich, also ich kann mir vorstellen, dass sie sich irgendwann so ein bisschen übernehmen mit den ganzen Franchises und Kram, die sich gerade aufhalsen.
Kann sein, ja. Mich nervt jedenfalls, dass es so lange dauert.
Wie lange diese Formel noch funktioniert, ne? Also ich finde das ja immer nett und so und hab damit auch Spaß, aber ich muss mich manchmal auch schon überwinden, sowas anzumachen und auch fertig zu spielen. Also Telltale fand ich, hier Batman fand ich gut, aber habe ich zum Beispiel nicht fertig gespielt.
Sei froh, das gegen Ende wird's unerträglich.
Das habe ich nicht fertig gespielt. Fehlt die letzte Folge bei Borderlands, habe ich nie gespielt. Die letzte Folge bei Game of Thrones habe ich gespielt. Ich bin auch immer so halb motiviert. So. Also manchmal packt es einen und dann spielt man halt mal so ein Walking Dead Season 2 irgendwie an einem Tag, irgendwie robbt man das runter von morgens bis abends. Ich glaube, das funktioniert auch immer noch am besten, auch atmosphärisch, wenn man da schon alle Episoden da hat, leider. So. Also ich bin auch kein Fan davon, ich gucke jetzt gerade, ging ja letzte Woche los, Better Call Saul Season 3.
Geil.
Erste Folge direkt auf Netflix, direkt am ersten Tag geguckt und natürlich, ey, alles mega so, ne? Also Mike ist einfach der abgefuckteste Motherfucker auf dem scheiß Planeten. Aber so, da nervt es mich auch schon halt zu warten, okay, Dienstag wieder. Dann bei Telltale wartest du halt nicht bis Dienstag, sondern bis wir halt fertig sind. Das kann dann Sommer werden. Oder Winter.
Das ist der Inbegriff des First World Problems. Wartet man, bis alle Folgen da sind und riskiert Spoiler? Oder guckt man eine Folge und muss jedes Mal ewig warten, bis die neue Folge kommt, eine ganze Woche? Das ist halt unser Problem.
Ja, aus der ersten Folge Better Call Saul kann man aber tatsächlich nicht so viel spoilern. Die ist relativ unspektakulär.
Nee, ich meine,
so
ein allgemein
mit dem Thema wieder.
Das Problem.
Ja, klar, Game of Thrones, Alter. Also vor allem bei so Serien wie The Walking Dead oder wie, also ich habe ja von The Walking Dead keine Ahnung, aber jeder weiß zumindest, dass irgendeiner einen Baseballschläger hat mit irgendwelchem Stacheldraht drum und dass der ziemlich pissig ist. Also das weiß einfach jeder. Das ist einfach gerade normales popkulturelles Hintergrundwissen, was du einfach hast. So, und ich hab mit Walking Dead nichts am Hut. So, außer die erste Staffel, die ich gesehen habe. Dreimal, weil ich immer wieder versuche reinzukommen und dann vergesse ich immer, was passiert war und hab schon dreimal die scheiß erste Staffel gesehen. Im Übrigen, eine der besten Serien, ganz kurz, passt überhaupt nicht her, ist mir egal, Arrested Development. Das ist einfach, das ist einfach so lustig. Das ist so alt schon, aber das ist so witzig und die, 4 Staffeln stehen auf Netflix.
Haben wir nicht schon mal drüber geredet und einfach mich so unbeliebt gemacht, dass ich gesagt habe, das sind diese ganzen Studenten-Sitcoms, die einfach scheiße sind, die mich nicht kriegen. Wo alle mich jetzt wieder hassen.
Ja, es ist,
da gibt's doch mehrere von, die ich alle verwechsel.
Es ist keine Sitcom. Arrested Development ist überhaupt keine Sitcom, sondern das ist eine Comedy-Show und die ist, und das ist, ich glaube nicht, dass du das scheiße finden würdest. Allein Tobias Funke, Tobias Funke oder, also alles. So, das ist einfach,
Les Cousins Dangereux.
Was?
Les Cousins Dangereux mit hier George Michael Dingens.
Allein, dass der Sohn von Michael Blues einfach George Michael heißt. Das ist so dumm.
Ich bin noch jedes Mal gestorben mit diesem dummen Anyang-Witz, weil das ja auf Koreanisch Hallo heißt.
Ja!
Anyang.
Ja, Anyang. Anyang. Hallo.
Yeah, I know your name is Anyang.
Ja, okay, ich guck das mal.
Das ist wirklich so krass, ey. Oh, I got an interested date last night with a woman who got 2 jobs. Und dann siehst du einfach nur, wie so ganz kurz so 2 Fahndungsbilder von ihm eingeblendet werden, weil er hat anscheinend eine Prostituierte, die aber ein Kopf war. Also es ist alles so, es ist teilweise so krass unterschwellig. Ja, und vor allem war das alles, also diese Sendung ist so krass geschrieben. Ich muss da irgendwann mal bei Autokino länger drüber reden. Aber ich habe, weil ich das gerade zum Einpennen gucke, ich bin immer noch in der ersten Staffel, wäre jetzt kurz davor vom Ende. Und weil ich das ist so, muss ich halt nachholen, weil das einfach so, glaube ich, Comedy-Pflicht ist. Das ist so krass, Alter. Gibt's auf Netflix, alle 4 Staffeln. Egal. Videospiele. Lego City Undercover. Tim.
Genau, gibt's da jetzt endlich die Umsetzung von dem ehemals Wii U-exklusiven Titel. Ich glaube, da hatten sie sich mehr von erhofft. Generell von der Wii U hat sich Warner mehr erhofft und das Lego-Franchise. Aber jetzt können auch andere Spieler in den Genuss kommen, nämlich PC-Spieler, PS4-Spieler und Xbox One-Spieler.
Und Switch-Spieler.
Und Switch-Spieler, genau, ganz wichtig. Es ist ein Lego-Spiel wie die anderen, aber es hat ist ja kein Franchise, was da irgendwie schon existiert, wie zum Beispiel Indiana Jones, Star Wars oder Herr der Ringe, sondern halt eine eigene Story. Und ja, du bist halt ein Cop, der halt sich in der großen Lego-City beweisen muss. Und es ist so ein bisschen GTA im Lego-Style, weil du halt wirklich diese große Stadt hast und jederzeit deine Marke zücken kannst und sagen, ich will das Auto haben und damit rumfahren. Und wie gesagt, das ist halt eigentlich eine komplette Umsetzung der Wii U-Version. Leider auch die Framerate ist auch von der Wii U-Version übernommen und teilweise die Ladezeiten. Also da war ich echt enttäuscht, wie da die Umsetzung stattgefunden hat. Auch die Zwischensequenzen, die teilweise noch diese Artefakte und die schlechte Auflösung haben von der Wii U-Version, das finde ich, muss heutzutage nicht sein. Das fand ich wirklich sehr ungeil. Aber das Spiel hat viel Charme, es ist sehr kindgerecht. Also ich habe damals die Wii U-Version auch gespielt, aber ich hatte es nicht mehr so in Erinnerung. Es ist sehr, sehr kindisch. Aber dadurch, dass es jetzt einen Zweispieler-Modus gibt, das heißt, du kannst wie bei den anderen Lego-Spielen auch, du kannst jederzeit jemanden dazu holen, um im Splitscreen zu spielen auf dem Sofa, hat es natürlich noch viel mehr Charme und so macht die Verbrecherjagd auch mehr Spaß zu zweit auf jeden Fall. Also es ist ein netter, schöner Titel. Ich finde aber, diesen Vollpreis ist es nicht wert. Das ist so ein klassischer, ach, für 30 Euro nehme ich es mal mit oder für ein 20. So. Wie gesagt, ist ein toller Titel, war es damals ja auch schon. Manche haben behauptet, das sei ein System-Seller für die Wii U, war natürlich Quatsch. Und war natürlich schön, dass die Wii U...
Ja, Zelda ist auch kein System-Seller.
Nee, Zelda natürlich nicht. Ach, Zelda. Niemand spielt Zelda. Aber Lego City Undercover ist nett, macht Spaß. Kann man aber auch, ey, wie gesagt, Lego-Spiele hat jeder schon mal gespielt und man weiß, was man kriegt. Und da sind halt noch ein bisschen andere Elemente noch drin, dass du... diese Verbrecherfähigkeit, Jagdfähigkeiten, die er hat, die Chase McQueen heißt, dann die Chase Mc, habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Er hat halt jedenfalls zum Beispiel auch so ein Fernglas, womit er so durch Wände gucken kann und so. So ein bisschen Batman-mäßig, so ein paar Gadgets hat er halt so. Und das macht es noch so ein bisschen anders als die anderen Lego-Spiele von Marvel oder so. Aber ist jetzt auch nichts, wo man sagt, das macht es ja völlig anders. Das ist ja ein ganz anderes Lego-Spiel als alle anderen. Nein. Ganz witzige deutsche Sprache.
Aber ja. Es ist wahnsinnig witzig, finde ich.
Teilweise ja, teilweise auch mehr.
Also ich fand Lego City an der Cover schon sehr witzig damals.
Ja, ein paar Sprüche gibt es da, die, wo du sagst, so ja, das ist eigentlich ein geiler Spruch, aber irgendwann geht dir das auch auf den Nerven so. Also man muss halt wirklich Bock drauf haben. Also ich saß jetzt nie schallend davor, aber es gibt ja auch keine Codewitze, von daher ist das ja klar.
Ja, ist ja auch kindgerecht, dann wie soll das für dich funktionieren, Ilja? Ja, gut.
Hast du jetzt endlich mal der Spion von deinem Bruder geguckt?
Ja, habe ich wirklich. Ich habe den wirklich geguckt letztens.
Und die Elefantenszene?
Ich habe die Elefantenszene gesehen und habe wirklich lange, lange da gesessen auf der Couch und darüber nachgedacht.
Wie gesagt, das war selbst für mich schon zu krass Edelhumor.
Na, aber es ist auch einfach, also eine Sache muss man Sacha Baron Cohen lassen. Er ist einer der Typen, der es beherrscht mit einer Bravour, asoziale, nie dagewesene Sachen ja. zu machen, und man nimmt sie ihm nicht übel. Und das ist einfach, das kann er einfach wie kein Zweiter. Und diese Szene, die ist so infantil, ja. das ist so drüber in allen Belangen, und dass das auch nicht aufhört. So, man guckt die ganze Zeit drauf und ist Gott. Alter, so, okay. Also, für alle, die es nicht gesehen haben, oder Jules, hast du auch nicht gesehen?
Doch,
ne?
Ich hab's gesehen, doch.
Gut. Sie verstecken sich, wir müssen jetzt halt die nächsten 2 Minuten skippen. Sie verstecken sich in Afrika vor Bösewichten in einer Elefantenvagina, was auch allein schon wie dieses Setting von dieser Elefantenvagina aussieht. So, wie billig das so mit so Müllsäcken und so. Das ist so lustig, weil das so scheiße schlecht gemacht ist. Das sieht aus wie so ein schlechtes Laientheater, aber ich liebe es, wie es aussieht. Und dann irgendwann, während sie da halt sich drin verstecken, kommt halt ein geiler Elefant vorbei, weil die halt läufig ist, und fickt da halt rein, während die Typen da drin sind, und sie müssen immer diesem riesigen Elefantenschwanz ausweichen und werden halt auch angespritzt, und dann kommen ständig neue Elefanten, das ist eine riesige Schlange von Elefanten, und das geht viel zu lange, das ist so ekelhaft, das ist so dumm, aber ich hab Tränen gelacht, wirklich, ich hab da gesessen, ich hab gesagt, das ist, also, mich hatte auch wirklich, inzwischen hatten mich mehrere Leute auf diese Szene vorbereitet. Der erste war der Tim. Der zweite, der auf mich zukam, hat gesagt, hast du diese Elefantenszene gesehen, war mein Vater. Der war so, ey, ich hab den Film letztens gesehen mit Martin zusammen, mit einem Kumpel von ihm. Und sagte so, ey, das ist der witzigste, das ist der dümmsten und lustigsten Sache, die ich in letzter Zeit gesehen habe. So. Und das ist so Quatsch, Max, aber du musst es sehen. Und dann dachte ich so, okay, das ist jetzt das zweite Mal. Dann habe ich mir bestellt, weil kostet ja nicht mehr so viel. Dann kam Dominik zu mir von Shocking Hazard und meinte so, ey, hast du das noch nicht gesehen, das ist das Lustigste auf der ganzen Welt. Und dann war ich, okay, 3 Leute haben jetzt auf mich eingeredet, ich muss den jetzt gucken. Und das ist schon sehr, sehr, sehr gut. Aber der Film hat noch 2 Highlight-Szenen. Also die 2. Highlight-Szene ist für mich, vor allem jetzt, nachdem man weiß, wie die US-Wahl ausgegangen ist, dass man am Ende einfach Donald Trump Daniel Radcliffe wird angeschossen, der am Anfang.
Das war so asozial.
Ey, allein, dann erstmal sitzt da dieser Junge. Dieser behinderte Junge im Rollstuhl, der AIDS hat, hinter auf so einer Gala, der dann aus Versehen angeschossen wird, weil der Bruder halt auftaucht. Und der den so blöd begrüßt. Und dann kriegt Daniel Radcliffe, der anscheinend eine offene Wunde im Mund hat, dieses Blut ins Maul von dem Typen, der angeschossen wird, und dann AIDS, und dann später am Ende wird Daniel Radcliffe angeschossen und hinter ihm sitzt Donald Trump und hat dann auch AIDS. Das ist so krass, die Nachricht. Du siehst, wie Donald Trump dieses Blut in den Mund bekommt und dann so, Donald Trump has AIDS. Und du bist so, wow, das ist so krass einfach. Und die 3. Szene kommt direkt danach, wenn sie im Krankenhaus liegen und die Frau den Ventilator aufbaut. Oh, I'm sorry. Ey, der Film ist so dumm, aber er ist schon witzig. Also es ist nicht der beste Cone, aber er ist besser als Diktator.
Ja.
Viel besser als Diktator, fand ich. Und dieses ganze Britische so da drin, das ist schon, auch wie er dann immer mit seiner hässlichen, fetten Freundin dann immer so da, so, die dann auch so ekelhaft sich dann so gegenseitig so ablecken und so richtig so ein ekelhaftes, ausgeprägtes Sexualleben haben und diese ganzen asozialen Kinder, die auch alle so dumme Namen haben und so. Das ist schon gut. Das ist schon wirklich gut. Ich mag das. Der hat was. Der Spion und sein Bruder. Jetzt auf Blu-ray. Seit einem Jahr oder so. Ne. Ja, Massive Dings habt ihr nicht gespielt oder was? Dark Souls oder?
Doch, das hat On the Ring City. Das können wir aber in einem Satz, glaube ich, abhandeln. Ja. Schöner Abschluss der Serie. Also mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß bereitet. Dir, glaube ich, auch, Tim. Mhm. Falls du es, weiß ich gar nicht, hast du nicht gespielt, merke ich gerade.
Ich habe es fast durch Persona hat mich aufgehalten.
Ah, okay, ja, fast so. Also ich fand es tatsächlich sehr schön. Es ist wirklich der Abschluss der, sagt man zumindest, der Dark Souls Serie ist sehr, sehr gelungen. Wieder das Design ist der Hammer, der Level, die neuen Orte, die man da besuchen kann. Besonders diese umringte Stadt fand ich so klasse gemacht. Es gibt einen Geheimboss, der heißt halt richtig, richtig hart in sich. War lange für gebraucht, bis ich den gelegt hatte. Der letzte Boss auch sehr, sehr cool. Gibt da noch einen kleinen Verweis auf das Add-on, was vorher kam. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das irgendwie noch findige Spieler rausfinden, dass es in irgendeiner Form, man kriegt ein Item in die Hand gedrückt, dass man dann irgendeiner Form noch aus dem anderen Add-on machen kann. Bisher hat es keiner rausgefunden. Es war auf jeden Fall wieder typisch, diese Dark Souls Geheimniskrämerei und diese so ein bisschen mehr zur Geschichte rausfinden, ohne dass wirklich was zur Geschichte erzählt wird. Mag ich sehr, sehr gerne und sollte unbedingt von jedem gespielt werden, der auch was mit dem Hauptspiel anfangen konnte.
Voll. Hast du sehr schön gesagt. Also was für Max.
Ja, dann hole ich mir das doch gleich. Ja, ja. Bin gleich da.
Ist übrigens auch der schwerste, das bisher schwerste Dark Souls-Gedöns, würde ich behaupten, dieses Add-on.
Ach, dann ist es ja was für mich. Manchmal hatte ich in Zelda Momente, wo ich dachte, ist es gerade ihr Ernst? Warum ist denn das so schwer?
Das ist das schwerste Zelda, oder?
Also wie ich das erste Mal zu dem Boss bin bei dem Mammut, der hat mich so auseinandergefickt. Also am Anfang, da dachte ich echt ganz kurz so, also entweder bin ich gerade einfach saudumm oder irgendwas läuft hier gewaltig schief. Und dann habe ich ihn erstmal zur Seite gelegt und habe erstmal geguckt, wie das alles so funktioniert. Aber da kann man, das ist natürlich, also ist natürlich Quatsch, weil es ist natürlich überhaupt nicht schwer eigentlich. Oder
den fand ich auch okay, aber ich fand tatsächlich den Boss, war das der im Vulkan? Ich bin gar nicht mehr sicher, der sich so teleportieren konnte so schnell. Den fand ich echt krass.
Boah, einer war weil so unfassbar furchtbar nervig.
Weil der nach und nach immer meine Schilder zerstört hat, weil er ja, man musste ihm ja im Wesentlichen abwehren oder ausweichen. Der war, genau, ich glaube, das war der war so nervig dabei, weil das so schwer war, ihn danach auch zu treffen, weil du wirklich in diese Millisekunde Zeit hattest, abzuwehren, ihn zu treffen oder ihm auszuweichen und zu treffen. Da habe ich ein paar Anlaufe für gebraucht.
Ich habe das erste Mal Ganon probiert und habe ihn nicht geschafft. Ich habe mich nach 100 Stunden immer zu Ganon getraut. Naja, egal. Tüten wir das Ding noch ein. War doch schön. Außerdem habe ich mega Hunger. Ich habe noch nichts gegessen heute.
Was gibt's?
Ja. Weiß ich nicht, muss ich jetzt gucken. Wahrscheinlich so. Ich habe letztens waren irgendwie Nudeln bei uns im Angebot beim Rewe für 1 Euro. So zu Päckchen, immer so 500 Gramm Packungen oder so 70 Cent oder so. Ich glaube, ich habe einfach in der Küche gefühlt 10 Kilo Nudeln oder so. Und einfach nur so Pesto-Gläser und mache immer nur sowas. So, ja, komm, lecker. Das werde ich jetzt machen. Ja, deswegen werde ich mir jetzt Nudeln kochen. Es war mal ein Fest.
Ebenso.
Immer gerne.
War schön. Und meine Lieben, dann hören wir uns in der nächsten Ausgabe in der nächsten Ausgabe Greenscreen. Ich komme schon, keine Ahnung.
Hättest du mal gerne.
Irgendwas, irgendeine Sendung, wo ich mitmache.
Rumble Pack. Bis zum nächsten Mal bei Insert Moin.
Ja, da mache ich auch mit, neuerdings. Weiß nur keiner. Ich mache den Schnitt. War schön. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, passt auf euch auf und versteckt euch nicht in Elefantenvaginen.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Hallo, liebe Freunde. Radio Nukular geht wieder auf Tour und zwar ab dem 31.05. und zwar durch die Städte Frankfurt am Main, München, Köln, Berlin und Hamburg. Schöner kleiner Rahmen und deswegen ist es leider auch schon ausverkauft. Wir freuen uns trotzdem auf euch. Stellt sicher, dass ihr auch könnt an den Tagen. Keine Macht den Resellern, sage ich nur. Und wenn, dann bitte zum Originalpreis und nur, wenn ihr wirklich nicht hin könnt. Wir freuen uns auf volle Häuser in allen 5 Städten. Wir freuen uns auf euch und das Ganze wird natürlich präsentiert von Frosta.
Voll mit coolen Flows ist Rockstar auf der Bühne, da gibt's ne coole Show. Ladies werfen Rosen direkt auf die Stage und einem BH hab ich nur knapp verfehlt. Also klatsch mal im Takt für die vollfetten Styles. Ey, den Scheiß, den ich kick, hat noch keiner gepeilt. Die Bräute schreien yo und die Typen schreien yeah. Wenn ich Party mach, gibt es keine Gewehr.
Aber ich habe halt wirklich 600 DVDs, die ich nicht mehr will. Unter anderem der große, ich guck gerade über mein Regal, das erste, was ich sehe, ist der große Diktator. Jules, den kriegst du von mir.
Yes.
Und daneben steht Heidi Heida 2, den kriegt Tim.
Oh ja.
Nice. Jeder das, worauf er wichst.
Traurig aber wahr.
Ja, so ist es halt.